also das Allerschlimmste in der ersten Hilfe ist, wenn man nichts macht. Also ich krieg's auch immer in meinen Erste-Hilfe-Kursen mit, wenn ich da selbst Erste-Hilfe-Kurse gebe als Dozent, wo die Teilnehmerinnen immer die Bauchschmerzen haben, ah, ich könnte ja was falsch machen oder was ist wenn. Und da muss man ganz klar sagen, in der ersten Hilfe, mit den Sachen, die man lernt, kann man nichts falsch machen. Und das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, ist, indem man nichts macht. Ja.
Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. In dieser Podcast-Episode geht es um die erste Hilfe im Radsport und im Speziellen um erste Hilfe im Ultracycling. Ihr werdet aber auch Tipps bekommen, was ihr auf eurer Haus- und Trainingsrunde mitnehmen könnt oder sogar im Alltag dabei haben solltet. Ein super wichtiges Thema, das ich schon ewig auf der Liste habe. Und ich hätte mir keinen besseren Gast als Raphael Grau dafür vorstellen können. Raphael ist Medizintechnikingenieur, er ist ausgebildeter Notfallsanitäter, Erste-Hilfe-Ausbilder und Dozent an einer Rettungsdienstschule. Raphael hat also richtig Ahnung. Auf seinen bisherigen Touren ist er außerdem schon gut um die Welt gekommen, denn das war mir wichtig. Ich wollte jemanden haben, der sich auch im Ultrabereich gut auskennt. Er ist zum Beispiel von Mannheim nach Agadir gefahren, quer durch Australien und in Hongkong war er auch schon. Im Self-Support-Ultrabereich ist er 2018, also im gleichen Jahr wie ich, als jüngster Teilnehmer das TCR gefahren. Die Transiberika ist er dann 2019 gefahren, Badlands 2020 und die Transiberika 2021. Und genau deswegen ist er auch hier. Bei der Transiberika 2021 ist nämlich unsere Freundin Anna Ohrens während eines Ultrarenns bei der Abfahrt in ein Wildschwein gefahren und wurde schwer verletzt. Rafa war zusammen mit einem spanischen Rennteilnehmer als Ersthelfer vor Ort und die beiden haben ihr vermutlich das Leben gerettet. Oder zumindest haben sie sehr viel Gutes ausgerichtet, so dass es Anna nicht noch schlechter erging, als es ihr sowieso schon erging. Der Podcast besteht aus zwei Themenbereichen. Im ersten berichtet Rafa davon, wie er Anna findet und was er unternimmt. Und im zweiten Teil gibt er uns dann praktische Tipps. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man nichts macht. Ich hoffe, ihr könnt ordentlich was für euch mitnehmen. Im Beitrag auf der Website gibt es dann auch die komplette Liste mit den Sachen, die Rafa empfiehlt. Natürlich könnt ihr da komplett eure eigenen Entscheidungen treffen. Das ist nur eine Empfehlung, vielleicht auch nicht ausreichend. Gebt da gerne Feedback zu oder sagt, was ihr selber dabei habt und teilt das, sodass wir alle was davon haben und uns da irgendwie ein bisschen austauschen können. Ja, und bevor es losgeht, diese Episode wird von Craft supported, worüber ich mich wieder sehr freue. Craft ist ein schwedischer Outdoor-Spezialist und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, weil Craft Funktionswäsche herstellt. Und das schon sehr lange. Ich bin damals nach dem Abitur ein Jahr in Schweden gewesen, habe dort ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Ich war also von Sommer über Winter wieder bis zum Sommer da. Und genau, in meinem kleinen Reiserucksack befand sich nicht genug warme Kleidung für den Winter. Ich habe damals tatsächlich mich mit zwei Sets von Craft eingedeckt. Also Craft ist in Schweden einfach sehr, sehr groß. Und genau, habe die Funktionswäsche schon vor einiger Zeit getestet. Ja, und jetzt bin ich, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade in Wittenberge mit meiner Freundin Jule, machen wir hier eine Workation. Und was habe ich dabei? Zwei Base Layer von Craft. Und zwar die Active Extreme X Long Sleeve Base Layer von Craft. Die gibt es eben in zwei Versionen. Einmal mit und einmal ohne Windblocker, was ich super finde, weil manchmal braucht man diesen Windblocker einfach auch nicht. Ich benutze ihn halt dann, wenn ich weiß, es ist irgendwie, ich fahre mit Jacke los, aber es könnte wärmer werden. Und ich mache dann gerne mal die Jacke auf, um ein bisschen durchzulüften, um nicht irgendwie im Schweiß zu ersticken. Kann man auf 60 Grad waschen und ist tatsächlich aus 60% Meeresplastik, was ich auch super finde. Da arbeiten die mit der Sequel-Initiative zusammen. Also Polyester, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird. Also eine super Sache, Win-Win-Situation für euch und die Umwelt und für uns alle. Witzigerweise ist mir beim Machen des Covers auch aufgefallen, dass Rafa auch einen Craft-Base-Layer trägt. Ganz witzig. Werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen auf dem Cover. Ist so klein, aber er hat auch eins an. Ja, und jetzt geht's los mit dem Interview mit Raphael Grau. Ein mega wichtiges Thema. Hat mich auch persönlich mitgenommen. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe ja auch für Anna ein Solidarity Ride in Hamburg organisiert. Wir haben also hier auch Spenden für sie gesammelt. Grüße gehen raus an Anna, die hört diesen Podcast auch. Und wird auch bald Podcast sein, natürlich. Wir werden dann auch bald ihre Seite der Geschichte hören. Aber erstmal viel Spaß mit Rafa und ich hoffe, ihr nehmt da ordentlich was für euch mit. Rafa, dass du hier bist, haben wir einem Zufall zu verdanken. Ich habe zufällig auf Instagram mitbekommen, dass du der Ersthelfer von Anna Orenz warst. Ich folge ja Anna, ne? Klar, wir kannten uns nicht, obwohl wir uns auch hätten kennen können. Nämlich beim Transcontinental Race sind wir tatsächlich im gleichen Rennen gestartet.
Ja, du nur wusstest mit vielen 100 Kilometern zwischen uns. Du genau. Ganz vorne und ich ganz hinten.
Ja, also ganz über so ein Mittelfeld, ne? Also wir waren ja auch nicht ganz vorne, aber warst du die Lantern Rouge auch, ja, die offizielle?
Ja.
Ach, cool.
Eine Stunde und 10 Minuten vor Rennschluss bin ich in Meteora in die Ziellinie gefahren. Genau.
Ach, sehr cool.
Also es
kamen
noch Leute nach mir an, aber alle über die Deadline hinaus, sozusagen.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Game, ne? Wenn man, das ist ja hart, also die Lantern Rouge ist ja hart umkämpft. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man gewinnt sogar auch was da teilweise, oder? Hast du beim Transcontinental?
Ich habe nichts gewonnen, aber ich wusste auch nicht, dass es hart umkämpft ist. Ich war einfach froh, anzukommen.
Wie cool. Ja, das war ja immer, ja, wer ist die Lantern Rouge, ne? Wer schafft es, so kurz vor Ende zu kommen, dass er wirklich der, er oder die Letzte ist? Und ja,
ich verkaufe das jetzt einfach besser künftig. Ich sag einfach, das war alles so gewollt. Ja. Ich hätte auch schneller gekonnt, aber...
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall habe ich nach so jemandem wie dir schon lange gesucht gehabt. Und als dann Anna, sie machte einen Post. Genau, Anna hat ja ihr Fahrrad total zerstört bei dem Unfall.
Genau, ja.
Oder nicht sie selber. Das wurde einfach total zerstört. Und es gab dann eine Fahrradfirma, die ihr ein Fahrrad geschickt hat. Mhm. Und das hat sie nach dir benannt. Ich krieg Gänsehaut. Ich krieg manchmal im Gesicht Gänsehaut. Siehst du nicht, ne? Er sitzt weit genug, wir sind ja Corona-konform so.
Mit vielen Mikrofonen zwischen uns.
Viel Mikrofon und beide getestet und geimpft. Genau, das habe ich gesehen und habe natürlich sofort bei dir vorbeigeguckt und dann gesehen, du fährst ja auch noch mehr Ultrarennen, das mit dem Transcontinental Race natürlich gesehen und ja. Und wir sprechen gleich darüber, wie das eigentlich ist, jemanden zu finden, ne, was man da macht. Und das Tolle ist ja, dass du eben auch vom Fach bist und uns heute richtig viel Wissen mitgeben kannst, was wir machen können, wie wir uns auf sowas vorbereiten können, vielleicht auch. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt auf jeden Fall quasi einen zweiten Teil, wo es dann Tipps von dir gibt, wo wir so ein paar Bereiche angucken. Lass uns mal direkt einsteigen. Wie kam es denn dazu, dass du der Erste vor Ort warst?
Das war im Endeffekt Glück oder Zufall oder wie man es nennen mag. Und zwar, ich denke, das wird Anna auch bestätigen, haben wir beide. Wir kannten uns vorher auch noch nicht, Anna und ich. Aber wir haben beide gleich schlecht eine Route geplant. Und zwar habe ich irgendwie 1-2 Tage vor dem Rennen abends erst die Route erstellt für das Transiberica-Rennen. Und Anna hat auch relativ spät und kurzfristig die Route erstellt. Und dadurch hatten wir beide eine gleich schlechte Route und sind wahrscheinlich beide auf schmalen Land- und Forstwegen praktisch in der ersten Nacht von diesem Rennen langgeradelt. Und dadurch bin ich halt an der Unfallstelle vorbeigekommen. Genau.
Und du hast erzählt, wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, einfach auch, weil das so ein wichtiges Thema ist, dass du sogar kurz davor eigentlich einen anderen Weg nehmen wolltest oder du hast jemanden getroffen und die Person hatte die bessere Route tatsächlich und ihr standet an einem Kreisel, habt überlegt, wo fahrt ihr nun lang und dass du dann aber irgendwie das Gefühl hattest, du willst jetzt deine Route fahren.
Genau, also das Rennen startet ähnlich wie beim Transcontinental halt abends und es waren eigentlich mehrere Begebenheiten, die dann im Endeffekt gut funktioniert haben. Und zwar war es halt das erste Rennen, wo ich mich bewusst entschieden habe, durchzufahren. Also ich habe damals beim TCR, beim sechsten, auch in der ersten Nacht pausiert und habe 2-3 Stunden geschlafen, so zwischen 4-5 Uhr morgens. Und auch bei allen anderen Rennen, die ich bis jetzt immer abends losgefahren bin, habe ich in der ersten Nacht praktisch immer eine Pause gemacht. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich halt das Ziel hatte, durchzufahren. Also wir sind von Bilbao losgefahren, praktisch in die Nacht rein, abends um 21 Uhr. Und es ging erstmal ins Landesinnere, Richtung ersten Checkpoint. Und hinter Bilbao kommen dann praktisch relativ schnell kommen dann die ersten Berge und Hügel. Und da hatte ich dann im Laufe der Nacht irgendwann einen ganz jungen, sympathischen Spanier kennengelernt, mit dem man halt so ein bisschen geschnackt hat, sich gut unterhalten hat. Und dann sind wir auf einen Hügel oder einen kleinen Berg hochgeradelt und am Ende der Straße war ein Kreisel. Und er hatte praktisch eine andere Ausfahrt als ich. Und wir haben dann die Routen verglichen und hätten uns dann nach 10 Kilometern oder so wieder getroffen in irgendeinem anderen Tal. Und warum auch immer, habe ich halt darauf beharrt, dass ich meine Route fahren möchte. Obwohl die wahrscheinlich sehr schlecht geplant war und er die bessere Route gehabt hätte. Und dann hat er spontan sich dafür auch entschieden, mit mir zu fahren, weil wir uns halt gut unterhalten haben. Und kurz nach dem Kreisel, paar hundert Meter später, haben wir dann Anna gefunden, auf der Abfahrt sozusagen, als wir wieder bergab gingen.
Oh krass, und wie war das? Es war mitten in der Nacht?
Genau, also es war sehr dunkel, logischerweise. Es war relativ kühl und es war so ein zwischendurch immer wieder so ein feiner Nieselregen in der ersten Nacht. Wir waren noch im Baskenland und die Basken, die haben dafür auch einen Namen, Chidimidi, auf Baskisch. Das beschreibt diesen so einen Sprühregen, so ein ganz feiner, nebelartiger Regen, den du gar nicht spürst direkt, aber der dich halt auch pitschepatsch nass macht mit der Zeit. Soll hier in Hamburg wahrscheinlich ähnlich sein.
Wie hieß der?
Chidimidi.
Chidimidi,
ja. Ja, mein Lieblingswort. Genau, und also es war nass kalt und dann sind wir bergab gefahren und dann hat man relativ kurz vorher erst das Blinklicht wahrgenommen, das rote Rücklicht von einem Fahrrad und ich habe mich erst so, die allererste Reaktion war, dass ich mich geärgert habe, weil ich gedacht habe, welcher Idiot geht jetzt auf, macht eine Pinkelpause und legt sein Fahrrad mitten auf die Straße. Das war so das allererste, was man denkt, so, warum stellt man sein Fahrrad so blöd hin? Da fahren wir ja fast drüber. Kurz drauf haben wir dann Anna praktisch entdeckt, die dann ein paar Meter hinter ihrem Fahrrad auf der Straße lag. Wo dann klar war, dass es halt ein Unfall ist und nicht irgendwie eine spontane Pinkelpause oder dergleichen. Genau.
Okay, das heißt, ihr wart glücklicherweise zu zweit, ne? Weil du ja noch den Spanier bei dir hattest. Und was habt ihr dann gemacht? Also, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was ich machen würde, wenn ich mitten in der Nacht auf der Straße jemanden finde. Ich glaube, ich wäre erstmal total überfordert.
Ja, wir haben natürlich erstmal scharf abbremsen müssen, weil wir also es war eine sehr schöne asphaltierte Straße, wo man halt auch mit relativ hoher Geschwindigkeit runterfahren konnte. Und dementsprechend waren wir auf Flott unterwegs und sind dann aber beide schnell abgestiegen. Und ich bin zu Anna hingelaufen und habe ihm schon gesagt, dass er halt gleich Notruf absetzen soll, weil er natürlich Muttersprachler ist. war das perfekt, dass er mit dabei war und praktisch im Hintergrund so die Kommunikation mit dem Rettungsdienst oder mit der Leitstelle und der Feuerwehr etc. Abwickeln konnte. Und ich bin halt zu Anna hin und habe nach ihr geguckt. Genau.
War sie dabei Bewusstsein?
In dem Moment war sie bei Bewusstsein. Genau, ich habe später dann mit Anna telefoniert. Ein paar Wochen später, so ein, zwei Wochen später. Und da hat sie mir erzählt, dass sie die erste Stunde nach dem Unfall bewusstlos war oder immer wieder weggetreten ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann kurz bevor wir sie gefunden haben, kam sie wieder zu Bewusstsein.
Das heißt, sie lag genau. Da auch schon eine ganze Weile.
Ja, so knapp eine Stunde.
Krass.
Bis wir sie gefunden haben.
Bei dem Wetter, in der Kälte, in der Nacht.
Genau, ja.
Und da sind ja auch noch andere Autos unterwegs, also hätte ja auch sein können.
Genau, also das allererste Auto, das wir haben ja dann Anna versorgt und es ging auch eine relativ lange Zeit, bis dann der Rettungsdienst bei uns war. Und dann war Anna, wurde dann auch schon in der Zwischenzeit abtransportiert mit dem Rettungswagen, ins nächste Krankenhaus gebracht und dann verging nochmal eine gewisse Zeit und erst dann kam ein PKW vorbei. Also es hätte dann nochmal, hätten wir sie nicht gefunden, hätte es nochmal so eine Stunde, eineinhalb Stunden zusätzlich gedauert, bis nochmal ein anderer Mensch sozusagen vorbeikommt, egal ob Auto- oder Fahrradfahrer. Kein anderer Teilnehmer ist die Strecke lang geradelt nach uns. Und es war halt eine kleine verlassene Bergstraße oder Landstraße oder dergleichen im Hinterland. Das war jetzt keine vielbefahrene Straße. Und vielleicht war es auch das Glück, dass kein Auto gekommen ist, weil es halt doch bergab war und in einer leichten Kurve. Sprich, man nicht weiß, ob das Auto halt auch reagiert hätte, schnell genug mit dem Bremsen. Und sie ja mitten auf der Straße lag. Ja,
das Fluch und Segen zugleich. Hätte das sein können, sozusagen. Ja.
Hätte Fahrradkette.
Ja, oh Gott, damit darf man immer gar nicht erst anfangen, so richtig. Und deinem Kumpel, den ging es ja auch gar nicht gut, ne?
Also er ist... Ich habe halt vielleicht das Glück oder den Fluch und den Segen... so ein bisschen vielleicht mit so einer Situation anders umzugehen oder das vielleicht ein bisschen professioneller anzugehen. Aber er konnte oder kann halt kein Blut sehen und war halt dementsprechend relativ auch eine Schockstarre, aber halt aufgebracht. Und ihm wurde dann auch immer zwischenzeitlich schwindlig, weil Anna halt schon... sehr lediert und schwer verletzt da lag. Und das haben wir aber gut gehandelt. Also im Verlauf hat er dann immer wieder einen Notruf angerufen. Den Renndirektor haben wir noch danach angerufen gehabt, dass er auch schon mal Bescheid wusste und auch sich auf den Weg gemacht hat. Und dann hat er sich praktisch an die Füße von Anna gesetzt und hat einfach in die andere Richtung geguckt, während er telefoniert hat und hat mir mit seinem Fahrrad Licht praktisch geleuchtet, dass wir so wie einen kleinen Scheinwerfer hatten und ein bisschen Licht hatten, weil da waren natürlich keine Gebäude, das war mitten im Nirgendwo, mitten in der Landschaft, gab es keine Laternen, nichts. Dass wir uns da ein bisschen Licht hatten, er hat dann einfach in die andere Richtung geguckt und hat sich auch hingehockt, dass er nicht umkippt oder dergleichen und es hat super im Endeffekt funktioniert und im Nachhinein hat er auch gesagt, er hat ja nicht geholfen und war nutzlos und so und das sehe ich halt überhaupt nicht. Weil dadurch, dass er mir für mich telefoniert hat und ich war auch wieder beruhigt, aber ich hatte ja auch jemanden wieder mit dabei und war nicht ganz alleine mit Anna, sondern so war man ein gutes Team im Endeffekt.
Ja, weil das Glück von Anna war ja tatsächlich, dass du ausgebildeter Rettungssanitäter bist und genau wusstest, was du in dem Moment tun musst.
Genau.
Für uns alle, wir sind nun keine ausgebildeten RettungssanitäterInnen, aber was hast du getan und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr, als was wir jetzt tun könnten, ich weiß es nicht genau, aber was macht man denn dann in dem Moment? Also was kannst du dich kümmern? Du wusstest ja auch nicht, ist das Rückenmark betroffen? So, also an dem Beispiel, was hast du da gemacht?
Also genau, man kann so ein paar Grundschritte eigentlich immer befolgen. die ich auch vielleicht auch unterbewusst in der Situation oder die wir unterbewusst in der Situation gemacht haben. Und zwar ist das allererste, dass man, auch wenn es eine nicht alltägliche Situation ist, dass man sich bewusst macht, dass man ja einfach schon mal extrem was Gutes macht, dem man da ist. Ja, man kann jemandem helfen, man kann Hilfe holen. Damit hat man ja schon mal einen großen Schritt gemacht und sich da selbst ein bisschen beruhigt in der Situation. Weil das kriegt ja auch jeder immer mit, wenn die Ersthelfer sozusagen hektisch sind, überträgt sich das ja auch schnell auf den Patienten, Patientin. Genau. Und dahingehend erstmal Ruhe bewahren. Und dann das Allerwichtigste ist eigentlich der Eigenschutz. Das kommt so ein bisschen aus dem Rettungsdienst, wo man immer sehr auf den Eigenschutz achtet. Egal, ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder beim betrunkenen Patienten, Patientin. Aber in der Situation war es einfach, dass wir unsere Fahrräder so hingelegt haben, dass unsere Frontlichter in beide Richtungen scheinen. Straße aufwärts, Straße abwärts. Anna hatte in dem Moment nur noch ihr Batterie-Blinklicht, das so ein bisschen geleuchtet hat, aber das hat halt nicht die Straße gut ausgeleuchtet und angehend, dass man einfach, falls doch ein Auto vorbeigekommen wäre, frühzeitig die Unfallstelle halt erkenntlich macht. Und wir hatten auch alle Warnwesten an, schon im Voraus, weil das ja meistens bei so Rennen nachts anhat, dass man einfach gut gesehen wird, falls da irgendwie andere Verkehrsteilnehmer kommen. Und genau, also erst Ruhe bewahren, dann die Unfallstelle absichern, immer auf die eigene Sicherheit achten. Also wenn es jetzt irgendwie im unwegsamen Gelände gewesen wäre, sich nicht irgendwie dann selbst in Gefahr bringen, indem man da versucht, hinterher zu klettern oder dergleichen, sondern nur das macht, was man sich halt auch zutraut und was auch sicher ist. Und dann bin ich zu Anna hingegangen, habe sie angesprochen und habe dadurch im Endeffekt erstmal geprüft, ob sie bei Bewusstsein ist. Ich habe ihr gleich gesagt, sie soll sich halt nicht bewegen. Sie hat aber auch gleich geantwortet, witzigerweise auf Spanisch, weil ich habe dem Spanier immer auf Englisch gesagt, was er ihr sie fragen soll oder ihr sagen soll. Und er hat es dann auf Spanisch praktisch mit ihr korrespondiert, weil ich nur gebrochenes Spanisch im Endeffekt hinbekommen hätte. Und dann hat sich irgendwie nach 20, 30 Minuten erst rausgestellt, dass Anna auch fließend Deutsch spricht und ja auf Deutsch das viele einfach hätten hinbekommen können, uns miteinander zu verständigen. Genau, und also das Bewusstsein geprüft, wenn sie jetzt nicht reagiert hätte, hätte ich halt sie sanft mal angefasst, gerüttelt, ob sie irgendwie wach wird, dann Richtung Atmung überprüfen, ob sie noch atmet. Genau, wenn man das sich zutraut, kann man halt auch einen Puls fühlen, wenn man das gut hinbekommt, am Handgelenk beispielsweise. Aber so für Ersthelfer sagt man eigentlich einfach das Bewusstsein prüfen, indem man denjenigen anspricht, auch wenn er nicht reagiert, im Zweifel mal wachrüttelt. Und dann als drittes einfach mal die Atmung überprüfen. Genau. Und glücklicherweise hat dann Anna aber auch gleich reagiert. Und da habe ich ihr gesagt, dass sie sich nicht bewegen soll. Da habe ich halt angefangen, mit sie zu fragen, was passiert ist, wo sie Schmerzen hat, etc. Und daraufhin habe ich dann, weil sie doch einige Verletzungen hatte und geblutet hatte, und der Notruf etc. wurde ja schon im Hintergrund parallel dazu alles abgewickelt, habe ich sie dann einmal abgetastet komplett, vom Kopf bis zum Fuß, dass sie nicht irgendwo stark blutet, dass man keine Blutung jetzt irgendwie übersieht und sie im Hintergrund unbemerkt vielleicht noch mehr Blut verliert. Und habe dann, ich hatte ein Erste-Hilfe-Set mit, Richtung Wärmehalt sind wir ganz schnell gegangen, dass wir unsere Rettungsdecken verwendet haben, oder ich hatte also meine zwei Rettungsdecken. Dann haben wir die Bikepacking-Taschen von Anna geplündert und so ein bisschen auch von mir und alles mögliche an Kleidung, an Schlafsäcken, was wir gefunden haben, zum Zudecken benutzt und so ein bisschen drunterlegen, weil natürlich auch der Asphalt kalt ist. Also man kühlt ja noch von oben vom Wind und Regen aus, aber auch von unten von der kalten Straße. Und anschließend halt die Verletzung, an die man rangekommen ist, versucht irgendwie zu bandagieren, zu verbinden. Genau. Und dann war es eine extrem lange Zeit, die verging. Die wahrscheinlich jetzt in der Situation war selbst noch nicht, weil ich ja immer ankomme, wenn der Unfall geschehen ist und dann aus der Ich-Perspektive oder aus der Ego-Perspektive natürlich direkt vor Ort bin, weil wir schnell hinfahren. Aber bis wir da als Ersthelfer praktisch den Rettungsdienst bei uns hatten und der richtige Rettungswagen da war, hat es nochmal eine Stunde gebraucht. Also Anna lag eine Stunde praktisch da alleine. Dann haben wir sie gefunden und bis sie dann bei einem qualifizierten Rettungsdienst war. Und ich differenziere das so ein bisschen, weil es kam erst ein anderer Krankenwagen vorbei. Genau, verging nochmal eine Stunde. Und in der Zeit habe ich halt immer wieder, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie immer wieder wegtritt oder so ein bisschen somnolent ist. Immer wieder angesprochen, dass sie noch bei Bewusstsein ist. Immer wieder nochmal kontrolliert, irgendwie, ob sie doch irgendwas übersehen hat, irgendeine Blutung, irgendeine starke Verletzung. Und dann habe ich eigentlich nur noch Informationen gesammelt, falls sie bewusstlos geworden wäre, dass ich einfach ein paar Infos habe, von wegen Vorerkrankungen, Allergien, nimmt sie regelmäßig Medikamente ein, solche Geschichten, weil das ist dann einfach, kommt wieder aus dem Rettungsdienst, einfach für einen längeren Verlauf, hin Richtung Krankenhaus natürlich interessant, so die Patientenvorgeschichte, genau, werden irgendwelche Medikamente, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, solche Geschichten, einfach schon abgefragt, falls sie bewusstlos geworden wäre, dass wir einfach ein paar Infos schon mal hatten. Zu dem Zeitpunkt dachten wir auch noch, es wäre ein Hirsch gewesen, oder ich dachte das zumindest, war vielleicht auch viel Kommunikation oder Missverständnis. Im Endeffekt war es ja ein Wildschwein, das die Straße überquert hat und wo Anna dann mit einer hohen Geschwindigkeit reingefahren ist. Mit 65 km/h kam später raus, was dann zum Sturz geführt hatte. Aber bei uns war es halt, haben wir erst gedacht, irgendein Wildwechsel. Was in die Richtung, genau. Hätte auch ein Auto sein können, das Fahrrad war in zwei zerbrochen. Das Vorderrad war nach oben weggeklappt, über den Lenker hinweg. Genau. Und Anna war natürlich auch dementsprechend verletzt. Und dann haben wir auf den Rettungsdienst gewartet, halt einen Wärmehalt weiter gemacht, mit ihr viel gesprochen. Wo sie mir dann auch später gesagt hat, dass sie gedacht, oder ich zumindest den Eindruck oder ja, den Eindruck vermittelt habe, sicher zu sein in dem, was ich mache und kompetent zu sein. Und das war im Endeffekt, wir haben gar nicht zu viel gemacht. Ein paar Verbände, ein Kopfverband, und so ein bisschen die Extremitäten verbunden, nach Blutung gesucht, wärmer halt, und das war innerhalb von 5 Minuten gemacht, und die restlichen 50 Minuten waren es, oder 55 Minuten waren es im Endeffekt Betreuung und so die seelische Unterstützung, so die psychische Erste Hilfe, die einfach einen enormen Faktor ausmacht, wenn man merkt, man ist nicht alleine und Hilfe ist unterwegs. Genau.
Was wäre denn gewesen, wenn sie schwere Blutungen gehabt hätte? Was hättest du dann gemacht?
Dann wären wir dahin übergegangen, zu versuchen, die Blutung zu stoppen. Ich hatte Verbandssachen mit. Genau, dass man da Richtung Druckverband geht. Wenn es eine an der Extremität eine starke Blutung ist. Genau. Und dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Zweifel, dass man eine Extremität abbindet, wobei ich da natürlich, ich bin Notfallsanitäter, da habe ich halt ein bisschen das Know-how, um sowas zu machen. So für den Ersthelfer, in Erste-Hilfe-Kursen ist es eher der Druckverband, mit dem man schon sehr viel bezwecken kann. Aber das kann man machen, dass man dann praktisch versucht, was im schlimmsten Fall, wenn der Druckverband nicht funktioniert, das halt abzubinden oder selbst manuell praktisch fest drauf zu drücken auf die Verletzung. Ich hatte auch Einweghandschuhe mit, sodass ich da irgendwie halt nicht in Kontakt kam mit Blut direkt. Wenn die Hüfte involviert gewesen wäre, kann man da halt auch sich was überlegen, ob man da irgendwie Kompression drauf ausüben kann. Wobei das sollte natürlich für einen qualifizierten Rettungsdienst vorbehalten sein. Aber Ersthelfer können über den Druckverband einfach sehr gut eine Blutung stoppen. Genau.
Und sag mal, was sollte man auf keinen Fall tun? Gibt es da was, wo du sagst,
das nee, überlassen? Allerschlimmste, und das ist, glaube ich, die eine der ganz großen Take-Home-Messages, ist das Allerschlimmste in der ersten Hilfe ist, wenn man nichts macht. Also ich kriege es auch immer in meinen Erste-Hilfe-Kursen mit, wenn ich da selbst Erste-Hilfe-Kurse gebe als Dozent, wo die Teilnehmer, Teilnehmerinnen immer die Bauchschmerzen haben, ich könnte ja was falsch machen oder was ist wenn. Und da muss man ganz klar sagen, in der ersten Hilfe, mit den Sachen, die man lernt, kann man nichts falsch machen. Und das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, ist, indem man nichts macht. Ja. Und im Zweifel ist schon mit Notruf aufsetzen, Wärmeerhalt und für denjenigen da sein, mit demjenigen reden, schon extrem viel gemacht. Ja. Und alles, was ich gemacht habe, die ganzen Maßnahmen, waren im Endeffekt, ich hatte ja auch kein Material mit, wo ich mich selber dann so ein bisschen hilflos gefühlt habe, weil man ja, wenn man im Rettungswagen ankommt, auf einer ganz anderen professionellen Schiene ist, in Dienstkleidung mit kompetenten Kollegen und viel Equipment und Materialien und einem Notarzt im Zweifel noch als Backup hat. Und da hatte ich halt eine kleine Erste-Hilfe-Tasche mit oder ein Erste-Hilfe-Set. Und alles, was ich gemacht habe, waren Bestandteile von einem Erste-Hilfe-Kurs, die man da vermittelt bekommt. Das Einzige, was ich, wovon ich halt profitieren konnte, ist, dass ich halt vielleicht ein bisschen nicht entspannter war. Also für mich war es auch eine besondere Situation, weil es ja im Privaten war und so ein bisschen Fahrrad-Community und kleine Fahrradfamilie, einer von uns sozusagen, involviert war. Aber ich war halt vielleicht ein bisschen ruhiger und konnte dadurch Anna auch vielleicht ein bisschen besser beruhigen oder Sicherheit ausstrahlen. Genau.
Und sag mal, wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Bin ich gezwungen zu helfen? Gibt's da ein Gesetz?
Genau, es gibt die unterlassene Hilfeleistung. Das ist der Paragraph 223c im Strafgesetzbuch. Der wird auch oft bei Autofahrern zitiert sozusagen, wenn die an einer Unfallstelle vorbeikommen, dass man anhalten muss, die absichern muss und Erste Hilfe leisten muss. In dem Gesetz steht auch drin, dass was zumutbar ist natürlich, wo die eigenen Kompetenzen und Stärken liegen. Es gibt auch Ausnahmen für Leute, die eine andere Pflicht haben, beispielsweise die Mitarbeiterin vom Kindergarten, die irgendwie nach 30 Kindern aufpassen muss, ja, der kann man nicht zutrauen, Erste Hilfe zu leisten, weil sie halt ein höheres Gut hat, weil sie jetzt 30 Kinder noch mit dabei hat, auf die sie aufpassen muss. Aber wenn man in der Lage ist, Erste Hilfe zu leisten und es ist per se erstmal jeder, dann ist man dazu auch verpflichtet. Genau. Und es ist ein super Gefühl, wenn man weiß, man hat jemanden, ich finde, also das zu sagen, das Leben gerettet ist immer sehr hart, aber wenn man sagt, man hat jemandem geholfen, egal ob das jetzt ein schwerer Sturz ist oder eine kleine Schürfwunde, dann ist es ja schon mal einfach ein schönes Gefühl.
Ja, total. Also klar, ich krieg schon wieder Gänsehaut, weil also so wie sich das abgespielt hat mit Anna, da hast du ihr vermutlich wirklich das Leben gerettet. So. Sie hat ja nicht umsonst das Fahrrad nach dir benannt. Habt ihr da Pläne? Sie schrieb irgendwas von, wir sehen uns dann auf dem Rad wieder.
Ja, ich habe es kritisiert, weil ich geschrieben habe, da muss ich künftig beim nächsten Rennen, habe ich praktisch ein Fahrrad, das nach mir benannt ist, das dann noch schneller ist als ich und ich sozusagen gegen meinen eigenen Namen mich betteln muss oder fahren muss. Aber ursprünglich war die Idee, dass sie mir ein Bier schuldet bei der nächsten, beim nächsten Start von einem Rennen oder der nächsten Finisher-Party. Das haben wir dann umgetauft in einen Kaffee, weil sie kein Bier trinkt.
Oh, okay.
Aber ich habe jetzt einen Kaffee auf jeden Fall gut. Und ich habe Anna immer noch nicht getroffen. Bisher, also falls du das hörst, Anna, der Reminder. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sie mal hoffentlich bei einem Rennen bald wiederzusehen oder bei irgendeiner Tour. Und im Zweifel, ich habe in Nordspanien studiert, da bin ich auch ab und an privat. Im Zweifel wird da das Rennrad geschnappt und mal rübergeradelt zu ihr. Genau, da wird ein Besuch initiiert. Ja.
Sehr cool. Ja, sie wohnt ja so unheimlich schön. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über Anna. Anna wird auch noch im Podcast kommen und ich habe ja auch vor einem Jahr schon mal mit ihr gesprochen. Der Podcast ist auch immer noch sehr empfehlenswert. Da erzählt sie sehr viel. Sie ist eine der erfolgreichsten Ultraradsportlerinnen, ist immer vorne mit dabei. Ich glaube, sie hat alles quasi gewonnen, wenn man jetzt, ne? Bei einigen Rennen kann man nicht gewinnen, auch wenn man die schnellste Person ist, weil es kein Rennen ist, aber sie ist immer an erster Frauenposition ins Ziel gekommen. Sie ist eine super krasse Fahrerin und ja, genau, wir sprechen jetzt so, als ob sie schon wieder auf dem Rad sitzen würde, tut sie auch.
Sie saß schon wieder auf dem Fahrrad, auf
genau.
Einem sehr schönen Raphael-Fahrrad.
Ja, tut sie auch. Sie hat aber ganz schön viel mitbekommen bei dem Unfall. Und das war ja auch, also die Hauptverletzungen waren ja auch die an der Wirbelsäule.
Genau, ja. Also sie hat initial gesagt, dass sie ihre Beine nicht spürt oder kaum spürt. Das war immer so ein Hin und Her, wo man sich nicht sicher war. Man will ja dann auch nicht beunruhigen, wo dann einfach nicht klar war, ob das von der Kälte ist, weil sie halt in kurzen Fahrradklamotten so einem kurzen Jersey da lag und man halt irgendwann, wenn man sich nicht bewegt, halt extrem schnell auskühlt. Also es muss einem bewusst sein, wenn wir Sport machen, dann ist uns immer warm, wir schwitzen, aber in dem Moment, wo man dann verschwitzt, auf einmal von jetzt auf gleich sich nicht bewegt und dann Wind weht und es ein bisschen nieselt, kühlt man halt extrem aus. Und aufgrund von der Unterkühlung, die Anna auf jeden Fall hatte in dem Moment, weswegen wir auch sehr auf den Wärme halt geachtet haben, kann es einfach sein, dass da auch die Durchblutung im Bein ein bisschen beeinträchtigt war und sie deswegen das schon etwa gut gespürt hat, sozusagen die Beine eingeschlafen sind. Aber es war halt auch eine sehr große Kinematik hinter dem Unfall. Also das Fahrrad war in zwei zerbrochen, der Helm war zerbrochen und kaputt. Den habe ich ihr dann vorsichtig abgezogen. Das würde ich jetzt, muss man nicht machen, ja, bevor man da, also jede Bewegung, die man vermeiden kann, sollte man natürlich auch vermeiden in so einer Situation, solange derjenige wach und ansprechbar ist. Ich habe es mir halt in der Situation, muss man dazu sagen, auch zugetraut, weil ich da halt ein bisschen mehr Übung mit habe. Aber genau, also der Helm war relativ zerbrochen und sie hatte mehrere stärkere Verletzungen im Gesicht, Zähne ausgeschlagen und Extremitäten, diverse Schürfwunden, wo wir nicht sicher waren, ob da irgendwas gebrochen ist. Das habe ich anfangs gedacht. Schlussendlich hat es gar nicht so rausgestellt, was gut war. Es waren alles nur oberflächliche Schürverletzungen. Und ihre Hauptverletzung war im Endeffekt im Mittelgesichtsbereich, Nase und Oberlippe, wo teilweise gefehlt haben. Auch zwischen dem Gaumen und dem Nasenrachenraum war eine Durchbrechung da, die zugenäht wurde, notfallmäßig im Krankenhaus, dass sie wieder gescheit schlucken und atmen kann. Und halt Zähne ausgeschlagen und im Endeffekt, meine ich, waren auch Halswirbel angebrochen von ihr. Also die Geschichte mit Wirbelsäulenverletzung war durchaus real. Und Anna hat mich über eine Stunde lang gebeten und angefleht eigentlich, dass wir sie rumdrehen, weil wir haben sie in Bauchlage gefunden. Ihr Arm war noch unter ihr gelegen und natürlich auch sehr in Mitleidenschaft gezogen, was natürlich langfristig auch zu Schmerzen führt und sie wollte sich halt auf den Rücken drehen und ich habe es halt die ganze Zeit versucht davon abzuhalten und habe gesagt, wir machen es im Zweifel, wenn du es unbedingt möchtest, unterstützen wir dich dabei, aber ich würde es auf keinen Fall machen, weil wir nicht wissen, was am Rücken ist, wir warten bis qualifizierter Rettungsdienst da ist, die dann sie immobilisieren können und sozusagen eine Ganzkörperschienung machen, dass sie ihren Rücken nicht mehr viel bewegen kann. Dass, falls dann eine Verletzung ist, man einfach nicht dazu das nicht verschlimmert. Ja. Und wenn sie bewusstlos geworden wäre, wäre das aber auch nicht die Hauptbaustelle gewesen, sondern dann hätten wir eher Richtung stabile Seitenlage geguckt, um die Atmung halt zu sichern und immer wieder geguckt, ob sie noch suffizient und ausreichend gut atmet. Das sind aber alles Punkte, die man auch viel praktisch übt mit stabiler Seitenlage und was machen, wenn, in Erste-Hilfe-Kursen.
Das, was du alles gemacht hast, können wir vielleicht nicht, aber wir können trotzdem sehr viel mehr, als wir denken. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt im zweiten Teil einmal darüber sprechen, was machen wir Laien eigentlich, wenn wir zu so einer Unfallstelle kommen oder wenn bei uns im Team jemand stürzt oder wenn uns selber was passiert, was können wir da machen? Wir haben das in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die werden wir jetzt mal durchgehen. Also von bis, von was mache ich im Alltag bis, was mache ich bei einem Ultrarennen im Nirgendwo, und versuchen euch das jetzt einmal hier darzustellen. Beziehungsweise ich leite dich da so ein bisschen durch und habe vielleicht auch noch die eine oder andere Anmerkung, aber du bist der Profi und deswegen wirst du auch die Antworten haben. Wir wollen damit anfangen, einmal zu schauen, was wir dabei haben sollten, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich fange mal damit an. Was hattest du alles dabei, als du dein Ultrarennen gefahren bist? Das war ja die Transiberica in Spanien. Und was ist da in deinem Erste-Hilfe-Kit gewesen?
Ja, ich habe meistens eine Tüte oder so eine 1-Liter Tiefkühltüte mit so einem kleinen Zipper oben dran, den man praktisch wasserdicht verpacken kann. Und was ich immer mit habe, sind zwei Rettungsdecken. Die sind schön kompakt zusammengepackt und ich habe gehört, du bist auch schon ein großer Fan von diesen Rettungsdecken. Ich habe die auch schon bei Wanderungen, wenn man mal irgendwie Mittagspause irgendwo gemacht hat, als Sonnenzelt genutzt oder Sonnenschirm genutzt, dass man sich irgendwo aufspannt oder sich drauflegen kann oder so. Also die kann man sehr vielseitig auch nutzen, diese Rettungsdecken. Die hatte ich mit. Dann hatte ich mehrere Verbandspäckchen mit. Diese Verbandspäckchen, das ist praktisch so eine Mullbinde. Und in diese Binde ist gleich ein eine sterile Kompresse eingearbeitet. Sprich, man hat eine Kompresse für auf die Wunde drauf und direkt noch eine Bandage hinten dran, mit der man das dann schön aufwickeln kann, beziehungsweise halt irgendeine Extremität mit versorgen kann oder einen Kopfverband machen kann. Also von diesen Verbandspäckchen, die gibt es in verschiedenen Größen. Da hatte ich zwei große mit und ein kleines. Dann hatte ich auch immer noch, oder ich habe immer noch eine Fixierbinde mit, die ist so ein bisschen elastischer. Der kann man auch mal, wenn man sich irgendwas überdehnt hat oder wenn irgendwas mal ein bisschen anschwillt, das ein bisschen komprimieren. Die habe ich mit, oder irgendeine Creme, wenn die einwirken soll. Und dann hatte ich noch Wundkompressen mit, also einfache sterile Kompressen. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, dass, wenn es mal eine größere Verletzung ist, man das einfach großräumig steril abdecken kann und dann halt wiederum mit einer Verbandspäckchen, mit einer Mullbinde verbinden kann. Ich habe immer mehrere Einmalhandschuhe mit. Da würde ich auf jeden Fall immer 4 Stück mitnehmen. Einfach in der Situation, ich war mit dem Spanier mit. Wir waren schon mal zu zweit, sprich, wir hätten 4 Hände gehabt. Die Handschuhe kann man aber auch mal nutzen, wenn die Kette abspringt und man irgendwie keine schmutzigen Finger haben möchte. Ja, also so Einweghandschuhe, die wiegen nichts, die nehmen keinen Platz ein und die kann man vielseitig benutzen. Oder ich mache ein bisschen Wasser rein aus der Trinkflasche, kalte Erde beispielsweise, und habe ein kleines Kühlpack dadurch gebastelt, wenn ich mal irgendwie eine Stelle kühlen möchte. Ja, und dann hatte ich noch ein paar Pflaster, die habe ich jetzt wiederum nicht benutzt, weil es größerflächige Verletzungen waren. Ich habe Pflaster dabei gehabt, ich habe Blasenpflaster dabei gehabt. Ein Antiseptikum zur Wunddesinfektion. Die sind schön kleinen Flaschen, das gibt es von Octinisept, von Hansaplast oder Hansaplast, dass wenn man eine kleine Schürfwunde hat beispielsweise, dass man die halt gleich desinfizieren kann und anschließend halt verbinden kann. Aber auch so einen kleinen Alkoholtupfer eingepackt, dass man sich selbst einfach die Hände desinfizieren kann danach, falls man doch keine Handschuhe anhatte oder das Bedürfnis hat. Ja. Fiona nimmt immer die Baby-Feuchttücher mit und ich hatte dann neben denen natürlich auch immer noch einen Alkoholtupfer mit zum Hände desinfizieren. Genau. Ja, dann gibt es noch verschiedene Sachen, die kann man mitnehmen, je nachdem, wo man halt unterwegs ist. Eine kleine Schere, die gibt es auch manchmal schon als Plastikscheren, die gut schneiden. Sicherheitsnadeln, mit denen man einen Verband beispielsweise irgendwo ein bisschen fixieren kann. Leukosilk, so ein Klebestreifen. Oder was ich immer mit habe, ist Gaffertape. Das mache ich immer um meine Trinkflasche drumherum. Wickel ich praktisch Gaffertape über die Trinkflasche ab, dann hat man auch ein paar Zentimeter, mit denen man im Zweifel was festkleben kann. Ich habe immer noch so eine kleine Reanimationsbeatmungsmaske mit. Das sind so Plastikcover mit einem kleinen Ventil, dass man, wenn man eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen möchte, das praktisch zwischen sich und dem Patienten, Patientin legen kann, um da praktisch keimarm jemanden Mund zu Mund oder Mund zu Nase beatmen kann. Das sind so ganz kleine Masken, die sind so groß wie wie ein 2-Euro-Stück. Haben einige auch am Geldbeutel dran. Die kosten ganz wenig und haben ganz großen Nutzen. Und ansonsten meistens habe ich noch eine Pinzette mit oder so eine Zecken-Zange. Und was sinnvoll ist, das habe ich jetzt in der Recherche nochmal ein bisschen rausgelesen, was ich künftig auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und das hat auch der Unfall mit Anna verdeutlicht, ist eine Pfeife. Also eine gute Pfeife, mit der man Aufmerksamkeit bekommen kann. Weil Anna hatte ihr Handy etwa am Fahrrad oder ich denke mal hinten in ihrer Trikottasche drin. Und das Handy lag 5 bis 10 Meter einfach von Anna entfernt mit einem kaputten Display. Und die Kopfhörer waren zerrissen. Also das Kopfhörerkabel war auch in 2 Stücke zerrissen. Das Handy hat es einfach bei dem Unfall komplett weggeschleudert und sie kam gar nicht an ihr Handy dran. Also sie konnte noch einmal selbst praktisch einen Notruf absetzen. Und da ist halt in einer Situation, wo man vielleicht eher im Ländlichen unterwegs ist oder halt irgendwie ein Gravel-Rennen oder dergleichen macht, halt eine Pfeife auch nicht verkehrt. Nur einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, und auch wenn man Ersthelfer ist, kann man halt Aufmerksamkeit bekommen, dass ich nicht mehr alleine Ersthelfer bin, sondern dass ich noch jemanden bei mir habe. Ja. Und ansonsten ist dann mein Erste-Hilfe-Set im Endeffekt immer noch mit so einer kleinen persönlichen Reiseapotheke, wo ich dann noch ein paar Medikamente mit dabei habe. Da achte ich halt immer drauf, dass ich keine Antikoagulantien mit dabei habe. Das sind im Endeffekt Medikamente, die halt in die Gerinnungshemmung eingreifen. Also das ganz klassische ist das ist Aspirin, bekannter Handelsname, weil das greift halt in die Blutgerinnung ein. Und wenn ich dann Sturz hätte, möchte ich halt nicht noch kurz vorher wegen Kopfschmerzen ein Medikament genommen haben, was meine Blutgerinnung negativ beeinflusst. Das sind so Besonderheiten, die kann aber auch jeder Apotheker und muss jeder Apotheker einem Auskunft drüber geben. Und dann habe ich meistens noch Medikamente gegen Durchfall mit, so Richtung Imodium akut, Kohletabletten, die halt Giftstoffe und Bakterien ein bisschen binden können. Und dann das ein oder andere Schmerzmittel beziehungsweise eine Creme wie eine Voltaren-Creme oder so, wenn man sich mal was überdehnt hat beispielsweise. Und so eine kleine Packung Magnesium oder Traubenzucker ist auch nicht verkehrt. Dass man, wenn man mal einen Krampf hat, einfach einen Muskelkrampf, das ist wahrscheinlich so das Klassischste bei so Rennen. Oder merkt, dass der Blutzucker ein bisschen gerade schlecht ist, dass man da auch was einfach einstecken hat.
Das war jetzt ja deine Langdistanz-Rad-Sport-Rennen- vielleicht auch Offroad oder auf, so wie du eben erzählt hast, Straßen, wo vielleicht nicht so oft auch jemand anderes vorbeikommt. Liste. So, ein langer Satz. Jetzt gucken wir noch mal in so andere Situationen rein. Was hast du zum Beispiel im Alltag dabei? Also Alltag ist für mich der Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zu Freunden. Ja, was aus der Liste würdest du da dabei haben?
Das wären im Endeffekt eigentlich nur, also ich habe eine lange Liste gemacht oder habe immer eine lange Liste im Kopf, so für so lange Geschichten und auch lange Wanderungen und Reisen etc. Aber für den Alltag habe ich eigentlich nur 4 Sachen und die passen in eine ganz kleine Verpackung und die wiederum in die Hosentasche oder sonst wohin. Und zwar ist es einmal ein Päckchen Einweghandschuhe, die ich immer mit dabei habe. Meistens habe ich auch in der Jackentasche berufsbedingt auch Einweghandschuhe. Aber ich habe halt immer 2 Paar Handschuhe mit. Ich habe eine Rettungsdecke immer mit. Und in die Verpackung von der Rettungsdecke, da lege ich meistens noch 1-2 Pflaster rein, weil das ist das, was man meistens braucht, mal irgendwo ein Pflaster, wo man sich irgendwo geschnitten hat oder so. Ganz klassisch am Papier im Büro und dann hat man kein Pflaster zur Hand. Und ein Verbandspäckchen würde ich mitnehmen, weil aus der Kombination Rettungsdecke und Verbandspäckchen kann man wieder einen Druckverband machen. Weil ein Druckverband braucht man halt immer ein Verbandspäckchen, das steril ist mit so einer sterilen Wundauflage. Und man braucht halt noch ein zweites Objekt, das sich praktisch an die Verletzung anschmiegt, das aber nicht saugfähig ist, womit man halt diesen Druck erzeugen kann. Und es wäre im Endeffekt auch eine Rettungsdecke in der Verpackung. Wenn ich die da ein bisschen falte, habe ich im Endeffekt auch eine super Möglichkeit, einen Druckverband zu machen. Also Handschuhe, Verbandspäckchen, Rettungsdecke. Und vielleicht ein Pflaster.
Ja, cool. Und sag mal, das war mir eben bei deiner Liste auch eingefallen. Was hältst du denn von Sprühpflaster?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, weil wir benutzen im Rettungsdienst immer normale Pflaster. Ich bin da relativ, auch aus eigenen Erfahrungen, finde ich halt Pflaster, das drauf ist, das wird dann so schnell weggewischt. Gerade im Radsport oder bei diesen Ultra-Endurance-Geschichten ist man eigentlich, man pausiert ja dann nicht für einen halben Tag. In den wenigsten Fällen, sondern man fährt direkt weiter, hat man wieder Reibung, wieder Kleidung, die die ganze Zeit dran scheuert. Und da finde ich ein Pflaster, das gut aufgeklebt ist, deutlich besser. Einfach so als Schutzschicht, dass einfach die Kleidung nicht direkt rankommt. Ja.
Ich habe damit ein bisschen Erfahrung und genau, du hast recht, da wo Kleidung ist, ist es nicht so praktisch. Aber wenn man nackte Beine hat in dem Bereich, um wirklich schnell ein Knie, eine Schürfwunde zu verarzten, ja, habe ich schon benutzt. Aber ich weiß auch, du lachst nämlich gerade, dass wie ich das auch schon mal so Freunden gegeben habe und die das damit gemacht haben. Und dann sind die noch ins Krankenhaus und das fanden die Menschen vor Ort im Krankenhaus nicht so gut, weil du hast dann halt was auf dieser Wunde und sie können die Wunde nicht mehr richtig,
Es ist halt eine Verfälschung der
Wunde. Genau, ja. Genau. So,
die das Wunde ist nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand. Ja.
Ja.
Auch die ganze Geschichte mit diesem Antiseptikum, das kann man bei kleineren Schürfwunden etc. machen. Wenn es was Großflächiges ist, muss man natürlich auch ins Krankenhaus bzw. in eine medizinische Versorgung gehen. Ja.
Aber ist da halt ist so es, praktisch. Ne?
Ja, und das Pflaster ist aber ein bisschen flacher. Ja. Das spart bestimmt ein paar Gramm. Wenn ich jetzt schon meine Zahnbürste den Stiel absäge für 4 Gramm, dann spare ich halt mit einem Pflaster im Vergleich zu dem Spray wahrscheinlich auch ein paar Gramm. Und deswegen musste ich gerade eben schmunzeln. Das funktioniert wahrscheinlich besser, wenn man sich die Beine rasiert hat, wo wir wieder bei einem Rennradland sind. Was ich halt nie habe. Ich habe immer schmutzige Beine bei so Geschichten. Dahingehend ist es wahrscheinlich dann auch nicht so praktikabel, das Spray.
Ich sag dir, wo das beliebt war. Beim Orbit nämlich. Und auf den Bereich kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen, die Tagestour oder ein Rennen, Tagesrennen, nenne ich es jetzt mal, also ein Rennen, das man an einem ganzen Tag fährt, weil du hast dir, es ging schnell, du hast dir die Desinfektion gespart, weil da ist ja auch ein bisschen Desinfektion drin. Ich will da jetzt gar keine Werbung für machen, weil es hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Mhm. Aber das sieht man halt häufig, dass das benutzt wird und sehr praktikabel ist.
Also in der einen Trikottasche die CO2-Kartusche, mit der man schnell den Platten beseitigt hat, und in der anderen dann das Spray.
So ungefähr. Sozusagen. Was würdest du denn empfehlen? Das ist unser nächster Bereich, die Tagestour. Wir sind außerhalb von unserer Heimat irgendwie unterwegs. Wir sind nicht in Hamburg, sondern fahren irgendwie von Hamburg nach Bremen, keine Ahnung. Wir sind so, ja, 80, 100 oder auch mehr Kilometer unterwegs. Was unterscheidet mein Erste-Hilfe-Kit dort? Und gibt es einen Unterschied zwischen Offroad und Road? Also unterscheidest du da, ob ich irgendwie im Wald unterwegs bin oder ob ich auf der Straße unterwegs bin?
Also ich persönlich habe meistens dann ein umfangreiches Erste-Hilfe-Set. Und dann halt die 100 Gramm extra Gewicht, weil ich nicht so sehr aufs Gewicht dann achte. Da habe ich selbst einige Kilo wahrscheinlich, die ich einsparen könnte in der Hinsicht. Also ich packe dann lieber ein bisschen zu viel ein als zu wenig. Aber für so Tagesrennradausfahrten, 80 bis 100 Kilometer, würde ich per se einfach ein bisschen weniger mitnehmen. Ja, diese Rettungsdecke, wie gesagt, dann vielleicht keine zwei, sondern gerade eine Rettungsdecke. Die langt auch, um jemanden zuzudecken und ein bisschen am Patienten auch, Patientin ihn draufzulegen, dass er halt von der kalten Straße wegkommt oder vom kalten Untergrund. Dann würde ich ein großes Verbandspäckchen auf jeden Fall mitnehmen. Eine Kompresse noch dazu, dass man mit dem Verbandspäckchen und der Kompresse im Zweifel auch eine größere Verletzung bandagieren könnte. Die Einweghandschuhe natürlich immer mitnehmen. Und dann ganz klassisch vielleicht noch ein Blasenpflaster. Das ist so die Sache, wenn du merkst, okay, es scheuert irgendwie der neue Schuh, der neue Socken, wie auch immer, irgendwo scheuert, dann kann man halt ein Blasenpflaster drauf machen. Ja, oder soll natürlich ja das Wundspray. aber ja, ich bin da im analogen Pflasterbereich besser wie das Spray. Finde ich besser, ja.
Ja, ist ja auch gut. Ich wollte aber eben gerade sagen, oder auch im Sitzbereich habe ich auch schon gehört, dass Menschen Blasenpflaster benutzt haben, wenn sie irgendwie eine Stelle.
Aber für 100 Kilometer ziehen wir uns ja noch nicht mal richtige Fahrradkleidung an. Also das ist ja nicht in diesem Ultrabereich. ja, aber das stimmt, klar. Da aber
ich schon.
Wenn ich da empfindlich wäre und ich wüsste, das würde ich natürlich schon prophylaktisch mir da eine Creme für zulegen.
Ja.
Sitzcreme. Aber ja, man könnte da auch die Blasenpflaster, muss ich mal ausprobieren.
Ja. Ist dann besonders gut, wenn man irgendwie so wirklich so punktuell irgendwie Probleme hat, ne?
Ja. Aber du hast gerade so oder wir haben es gerade angesprochen mit der Vorbereitung, mit der Creme, die man sich dann für einen Schritt schon vorher kaufen kann. Erste Hilfe beginnt halt auch schon in der Vorbereitung. Nicht nur, dass ich die Tasche oder das Erste-Hilfe-Set mir kaufe oder selbst zusammenstelle, sondern es beginnt im Endeffekt schon, dass ich reflektierende Kleidung mit habe, dass ich gut gesehen werde, dass ich ausreichend Licht habe, Blinklichter, neben stationär rot leuchtenden Lichtern halt noch ein rotes Blinklicht nach hinten hin habe. Ich bin, und dafür werde ich wahrscheinlich sehr verpönt von der Szene, aber ich habe an allen meinen Fahrrädern ganz viele Reflektor-Klebebänder angebracht, dass die im Dunkeln wie ein Weihnachtsbaum aufleuchten. Oder aber man wird halt gesehen.
Da habe ich noch was für dich. Oh, ich habe was Schönes für dich. Warte, ich drehe mich um.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich beschreibe mal den Zuhörern, sie greift, sie hat ins Regal über sich gegriffen und hat Reflektorsticker hervorgebracht für Fahrräder. Sehr nice.
Und so ein spezielles Design?
Ja, sieht sehr cool aus.
Ja, das ist
die
so,
reflektieren.
Ja,
die sind also die Farbe ist schwarz, muss man sagen.
Ich habe die gekauft, genau. Die sind in, wir machen jedes Jahr mit 13 Frauen einen Fahrrad-Adventskalender. Wenn du dich mal umdrehst, dann siehst du noch da.
Da.
Genau, dann siehst du, dass dort noch ein paar Päckchen liegen, weil wir nehmen hier gerade noch vor Weihnachten auf. Ich öffne natürlich jeden Tag fleißig mein Päckchen und freue mich. Da liegt zum Beispiel Flickzeug, da liegt ein selbstgemachtes Deo, Tee, ein Mantelheber, also alles, was so rund ums Fahrrad. Ich kann es ja jetzt verraten.
Mundspray vielleicht auch noch.
Nee, aber letztes Jahr habe ich eine Rettungsdecke reingetan.
Ah ja, wunderbar. Ja,
genau. Ich
hast vielleicht eine geschenkt bekommen heute, man weiß es nicht, ja?
Ja, ja, wir gucken da noch später rein. Nee, ich bin ja große Rettungs, hast du ja schon angedeutet. Ja. Ich bin, also wenn Rettungsdecke, wenn du was bei mir siehst auf Instagram, wo ich markiert wäre, sind das Rettungsdecken und Kartoffeln. Ich weiß nicht, kein Zusammenhang. Aber das sind so meine beiden Themen. Ja, ich finde Rettungsdecken super, habe ich auch selber schon benutzt. Wir hatten ja auch mal einen Unfall bei uns.
Hattest du auch mal angesprochen im Podcast, glaube ich.
Habe ich das so?
Ich meine, okay. Du hast mal in einem das angesprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ja, also ich bin Rettungsdecken-Fluencerin.
Ja.
Also wenn ich mal so ein eigenes Produkt auf den Markt bringe, dann ist es eine die wundersame Fahrradwelt-Rettungsdecke. Falls jemand Kontakte hat, bitte bei mir melden. Würde ich sofort machen. Nee, finde ich richtig gut. Wir hatten damals im Winter eben auch einen Unfall. Das war hier im Hafen, also nicht irgendwo sonst wo. Und trotzdem hat der Krankenwagen gebraucht, 20 Minuten, und es war einfach 0 Grad und wir hatten zwei Rettungsdecken dabei und konnten die Fahrerin richtig gut damit wärmen, weil das ist so schnell kalt geworden.
Das
war krass.
Das Riesenproblem ist ja, um es noch so ein bisschen wissenschaftlich zu begründen, im Endeffekt, du hast eine Blutgerinnung. Und das nennt man Gerinnungskaskade, also es sind einzelne Elemente, die ineinander greifen und dafür dann sorgen, dass deine Schnittverletzung am Papier, am Finger schnell gerinnt, aber die ist extrem von der Temperatur abhängig. Und wenn jemand unterkühlt und blutet, dann gerinnt das Blut noch schlechter und damit verliert er halt langfristig mehr Blut. Und deswegen ist halt dieser Wärmeerhalt ein extrem hohes Ziel, auch in der ersten Hilfe. Und in der Situation mit Anna, die lag auf dem Boden, die Rettungsdecke hat sie immer mit dem Wind wieder weggeweht. Wir konnten es halt nicht überall unter sie drunter schieben, weil sie Schmerzen hatte. Und dann lag ich die meiste Zeit so wie ein Seestern vor Anna und habe praktisch meine Hände in beide Richtungen gestreckt, um praktisch die Ecken von der Rettungsdecke auf den Boden runterzudrücken. Also ich saß praktisch, der Spanier saß an den Füßen, so ein bisschen auf der Decke drauf, dass sie nicht wegweht. Und ich war am Kopf von Anna die ganze Zeit und habe es halt runtergedrückt, dass dieser Wind so nicht wegweht. Und da gibt es natürlich auch neben diesen Rettungsdecken, um gleich das nächste künftige Fable von dir vielleicht zu wecken, es gibt auch sehr gute und sehr, sehr leichte und kleine, im Packmaß kleine Biwaksäcke.
Ja, habe ich auch.
Auch als Einweg.
Den Sol, der leichteste, den es gab.
Okay, ich hab aber noch gar keinen. Ich muss mir irgendwann noch einen zu.
Ja, wir hatten den nämlich beim Transcontinental zulegen. Race als Notfall-Bivi dabei.
Ja.
War, genau dafür. Wir hatten nicht vor, draußen zu schlafen, aber wir haben gedacht, wenn wir irgendwo mal stranden und wir haben uns den dann, wir sind ja, du hast ja erzählt, die erste Nacht kann man sich entscheiden, ob man durchfährt oder nicht.
Ja.
Wir sind die durchgefahren. Und wir haben
die
dann
Profis
aber...
halt, ja.
Ja, natürlich, wir wussten ja, wir wollten ja nicht so viel Zeit verlieren. Genau, aber wir haben dann morgens insgesamt 3 Powernaps gemacht, also am nächsten Vormittag. Und da haben wir den dann benutzt. Da war es zwar warm, aber da haben wir uns dann draufgelegt zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Und es macht halt auch extrem Sinn, du hast es vorhin angesprochen, so Richtung Gravel oder Outdoor, dass wenn man irgendwie wirklich in der Natur ist oder ins alpine Gelände geht oder Ben Stiller Silk Road Mountain Race als Beispiel, dass man da halt noch Backups hat, wenn man im alpinen Gelände unterwegs ist oder starke Wetterschwankungen hat. Und im schlimmsten Fall muss ja noch nicht mal irgendwie ein schwerer Unfall sein, einfach mit Magen-Darm im Eck liegt und ein paar Tage sich nicht groß nicht vorankommt. Ja. Das sind die echt wunderbar, die nur das Einpacken ist wieder schwierig. Das ist immer noch.
Genau, das war irgendwie.
Es hat ein sehr gutes Packmaß, ja, bis man es auspackt.
Ja, ja, ja. Aber dann gibt es auch so Tricks, genau, dass man das irgendwo mit reinrollt. Ja. Also die Leute, die dann wirklich draußen schlafen und teilweise auch nur diese ganz einfachen da benutzen, rollen den dann quasi mit ihrem Schlafsack zusammen ein.
Ja.
Und dann funktioniert das wohl ganz gut. Ja. Ja. Aber super Tipp. Die Rettungsdecke kann man sich übrigens auch mit so einer bestimmten Technik um den Körper wickeln, mhm, und sogar weiterfahren.
Genau.
Das fand ich auch
und sehr gut. Es gibt auch die Methode, wenn man jemanden auf dem Liegen hat, wie man sie unter ihnen drunter gelegt bekommt. Indem man ihn praktisch erst auf die Seite, die dann drunter schiebt und ihn dann auf die andere Seite und sie wieder rausholt. Also wenn ich jetzt weiß, okay, das ist nicht die Gefahr irgendwie Wirbelsäule, sondern einfach Fuß verstaucht, wie auch immer, kann jetzt aber nicht gut aufstehen, dass man dann die auch unter ihn drunter legen kann. Sowas, die ganzen praktischen Geschichten, die wir heute eigentlich ansprechen, genauso wie beispielsweise die stabile Seitenlage, wann mache ich die, wie mache ich die, Reanimation, wie oft drücke ich wohin und in welchem Takt, wir haben da schon ein paar Lieder von genannt, die vom Beat her passen. Aber genau, sowas lernt man halt alles in so einem Erste-Hilfe-Kurs. Auch praktisch, wo man es einfach mal üben kann. Und
ja. Da haben wir auch später auch noch ein paar Vorschläge.
Genau,
ich habe ja schon einen gemacht. Du bist selber Ausbilder, hast ein paar Tipps. Die reflektierenden Sticker, das sind ja so Luxusdinger. Ich habe nämlich 2 Zehnerpacks bestellt, weil die günstiger waren. Deswegen habe ich da jetzt gerade noch ein paar.
Mein Glück.
Im Leo-Design möchte ich bitte hier, dass du das und schwarz. Also sie sind erstmal auf schwarzem Rad, je nachdem, was man für ein Rad hat. Wenn man schwarzes hat, ist es schwarz auf schwarz und leuchten dann aber.
Ich markiere dich auf meinem nächsten Insta-Post
bitte
mit Rettungsdecke und Reflektor aufklebern. Kein Problem.
Ja, das könnt ihr übrigens, ey, voll die gute Idee, falls ihr...
Markiert alle, immer wenn ihr eine Rettungsdecke irgendwo habt, markiert.
Nee, ohne Scheiß, ich teile das alles. Ne, markiert die wundersame Fahrradwelt, auch wenn ihr noch Ideen habt oder irgendwie besonders coole Reflektorsticker oder eine besonders hübsche... in einem besonders hübschen Gold-Rettungsdecke.
Eine sehr gut zusammengewickelte Rettungsdecke. Wenn ihr es wieder in die Originalverpackung bekommt habt, dann dürft ihr uns verlinken.
Ja, gerne.
Oder, aber nur dann.
Wir geben auch noch Tipps für Erste-Hilfe-Sets. Aber auch wenn ihr da was habt, was ihr empfehlen könnt, das ist hier, ne, es geht hier darum, dass wir irgendwie... Ja, so, alle so ein bisschen sicherer unterwegs sind und wenn es nicht um uns selber geht, dann vielleicht für die anderen. Einige von euch haben vielleicht als TrainerInnen mehr Verantwortung als andere, aber wie man sieht, du völlig privat unterwegs, auf einmal bist du in dieser Situation, das hätte jedem von uns passieren können.
Ja.
Und ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir da in der Situation Sicherheit haben und irgendwie was machen können und ja, im Zweifel sogar Leben retten können.
Ich glaube, das ist auch eines der wenigen einer der wenigen Ausrüstungsgegenstände oder von der Kit-Auflistung, die man guten Gewissens mit der Community teilen kann, auch wenn man sich nicht gerne vielleicht in die Bikepacking-Taschen reingucken lässt, was man da so mit drin hat. Bei Erste Hilfe sollte da immer was mit dabei sein. Und auch immer der Austausch da sein, weil jeder hat seine Präferenzen. Der eine ist Pflaster, der nächste was anderes. Von daher, genau.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, also ich habe hier noch Radreise stehen, aber das kommt ja dem Ultrarennen recht nahe, ne? Oder?
Würdest du? Das ist einfach im Endeffekt die Reiseapotheke, da hat auch jeder einfach seine Vorlieben.
Ja.
Richtung, ich habe jetzt schon ein paar Mal leider auch beim Transcontinental-Rennen, deswegen war ich da der Letzte, unter anderem auch, weil ich einfach Hardcore-Magen-Darm hatte.
Oh,
und dann auch am Wegesrand dann immer zusammengeklappt bin, da im Hochsommer. Vielleicht weiß ich es noch, es war so ein bisschen warm im Balkan.
Ja, es war ziemlich warm.
Also bei mir ist halt immer alles Mögliche gegen Durchfall mit drin in der Reiseapotheke. Und dann auch Schmerzmittel, wo ich halt persönlich gute Erfahrungen mitgemacht habe oder die ich persönlich brauche oder gegebenenfalls brauche. Aber da hat ja jeder so seine eigenen Fables. Wenn ich jetzt nach Asien gehe, nach Afrika gehe, habe ich vielleicht ganz andere Dinge mit. Genauso auch in der Vorbereitung, wir hatten es noch vorhin, Tetanusschutz. Impfung.
Ja, natürlich. Ja.
Gerade ein aktuelles Thema, Impfung, aber nicht nur gegen Covid, sondern auch die Tetanusimpfung. wenn man mal
vom Hund gebissen wird, oder auch
Bogen zum Rennen.
Auch immer. Meine Mutter hatte mal eine Blutvergiftung, weil sie sich beim Kastanienmännchen basteln den quasi Zahnstocher durch die Kastanie durch in die Hand gedrückt hatte und da anscheinend das mit rein. Ja. Und ne, Waldkindergarten natürlich irgendwie, ja, auch passt schon. Ja. Die hatte richtig eine Blutvergiftung. Ja. Es war, ja, meine Mutter ist eh ein bisschen, ich hätte sie ab und zu mal von meiner Mutter, die hört auch den Podcast. Mama, immerhin macht sie jetzt eine Desensibilisierung für ihre Wespenallergie. Endlich.
Die Leute sollten beispielsweise so einen Adrenalin-Pen auch mithaben. Der kann auch, soll sie natürlich mit ihrem Hausarzt mal das Gespräch suchen, aber da gibt es auch, gerade für Leute, die sehr allergisch irgendwo reagieren, auch super Sachen für. Und wenn ich sowas wüsste, dass ich eine krasse Allergie habe oder Diabetiker bin oder dergleichen, würde ich in mein Erste-Hilfe-Set, das war dein Tipp vorhin, dass man das draußen an die Bikepacking-Tasche außen anbringt, dass, falls man gefunden wird, praktisch der Ersthelfer schon, falls er kein eigenes hat, das eigene nutzen kann, vom Verunfallten sozusagen. Dass man da im Zweifel auch ein Kärtchen reinlegt mit Name, Kontaktdaten, wer angerufen werden muss und vielleicht Vorerkrankungen, gegebenenfalls Allergien. Genau.
Das mit dem Erste-Hilfe-Kit außen am Rad, das habe ich auch nie so bedacht. Und als ich letztes Jahr die Orbit-Serie begleitet habe, habe ich ja einige von den FahrerInnen hier in Hamburg im Ziel getroffen, um sie direkt zu interviewen. Unter anderem Tom Gehler. Ihr erinnert euch vielleicht an die Kassetten, die der für jeden Orbit rausgesucht hatte. Super Typ, Grüße gehen raus. Und der kommt vom Klettern und ist auch sowieso viel unterwegs, auch im Offroad, also abseits der Straßen. Und der war der Einzige, der hinten am Sattel statt einer Satteltasche, wie wir alle irgendwie mit Schlauch und Flickzeug, ein Erste-Hilfe-Kit dran hatte. Gut sichtbar in Rot, so stand auch drauf, dass du sofort wusstest, dass das Erste-Hilfe-Kit. Und da habe ich ihn darauf angesprochen, warum er das hatte. Hätte er ja auch sonst wo reinstecken können, ne? Sein Flickzeug hatte er natürlich dann woanders. Dann sagte er, ja, was bringt es mir, wenn ich gefunden werde irgendwo im Wald und die Spaziergänger im Zweifel überhaupt nichts dabei haben? Wenn sie aber sehen, ich habe das alles dabei, dann können die mich versorgen. Ja. So. Und das ergibt ja total viel Sinn, weil dein Literbeutel ist natürlich auch schön und aber
leicht.
Genau, ist ja. Genau. Ich glaube, du bist auch eher in dem Modus, dass du anderen dann vielleicht hilfst. Ja. Oder man denkt, man kann doch sich selber helfen. Ich weiß gar nicht, ob Anna irgendwas dabei hatte. Hat sie wahrscheinlich auch vielleicht, oder weiß es nicht, muss ich sie mal fragen.
Wir haben ihr komplettes Gepäck auseinandergenommen. Frecherweise, weil wir halt Richtung Wärme gucken wollten. Mir ist nichts begegnet. Also sie hatte bestimmt was mit. Fragst das mal.
Sie wird bestimmt irgendwas vielleicht, bei mir ist es zum Beispiel auch immer im Kosmetikbeutel quasi, also hat auch immer die halbe Zahnbürste, die man da drin hat. Aber genau, da ist es immer mit drin. Aber ja, ich fand das, also mir hat das total eingeleuchtet und ich habe selber ehrlicherweise auch aktuell den Zip-Beutel in meiner Rahmentasche immerhin. Überlege aber auch, ob ich das deutlicher außen irgendwo am Rad befestige.
Vielleicht kann man da ja auch mal eine gute Tasche nähen.
Ja, ich muss mal hier mit meinem Mitbewohner sprechen.
Ich stelle mich gleich an zweiter Stelle hinten an.
Ja, du bist dann unser Tester. Nee, ja. Du musst sagen, was da rein muss.
Ja.
Und da kommen wir nämlich schon auf Erste-Hilfe-Kits. Ne? Genau. Es gibt natürlich fertige, auch in schicken Taschen und die sind auch toll. Du hast hier auch eins liegen. Da hast du auch welche, die du empfehlen kannst. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, sich das selber zusammenzustellen.
Ja, also wenn ich es selbst zusammenstellen würde und ich habe jetzt kein Equipment zu Hause, dann wäre so die kostengünstigste, muss ich hier als Student einmal bewerben, die kostengünstige Variante, einfach ein Autoverbandskasten. Die gibt es für geringes Geld, für 7, 8, 10 Euro. Und da ist schon richtig viel an Material drin. Und da natürlich nicht einen kompletten Autoverbandskasten mitnehmen, aber einfach das rausnehmen, was man möchte. Rettungsdecke, Verbandspäckchen, wie auch immer. Genau, wenn man es selbst zusammenstellen möchte, so wie ich es meistens mache. Ansonsten gibt es aber auch schon gerade für den Radsport oder für Outdoor-Aktivitäten verschiedene Hersteller. Ich habe zwei rausgesucht, das ist einmal PocDoc und GoLab. Bei dem einen ist sogar noch eine App mit dabei, die praktisch erste Hilfe, nützliche Hinweise einem gibt. Ich habe nachher auch noch ein paar andere gute Apps gefunden. Die können wir auch gerne bei dir verlinken auf der Seite.
Also guckt auf jeden Fall, sag ich mal direkt, in den Artikel auf der Webseite. Bei in den Apps selber ist man manchmal so ein bisschen beschränkt. Ich werde das alles in diesen Artikel auf der diewundersamefahrradwelt.de Webseite, falls die noch niemand noch nicht kennt, da werde ich das alles hinterlegen.
Ja, und ich habe geguckt, die Sets wiegen 100 bis 370 Gramm. Das war da, und ich schaff's halt mit meiner Plastiktütenlösung natürlich oder Zipperbeutellösung natürlich auf die 100 Gramm. Also es wiegt halt kaum was. Und die 100 Gramm, die sind sehr gut angelegt an Gewicht, das man gerne auch, glaube ich, in Kauf nimmt.
Ich habe gerade überlegt, ja, man kann sich außen eine Tasche befestigen. Und das ist auch manchmal total praktisch, sowieso. Man könnte natürlich auch so ein Sticker fest auf die Tasche mit so einem Erste-Hilfe-Symbol, wo dann das
Kit drin ist. First Aid Kit Inside oder irgendwie sowas mit einem großen roten Kreuz drauf.
Genau.
Mit Babst auf die Rahmentasche drauf oder wie auch immer.
Irgendwas, was richtig gut, man will ja manchmal nicht reinnehmen.
Am besten reflektierend. Ja.
Okay, ich sehe schon hier.
Meins war übrigens ganz unten drin in meiner Tasche, mein Erste-Hilfe-Set. Also jetzt hier mit großen Tönen verkündet man, wie man es machen soll. Ich musste meine komplette Tasche ausräumen. Die lag dann da auf der dunklen Straße, so halb im Blut drin. Weil ich es natürlich ganz nach unten gepackt habe, weil man braucht es ja eh nie. Es war auch eine Lektion, die man dann gelernt hat. Ja.
Ja, cool. Also zwei Kits kannst du direkt empfehlen. Und was sind das noch so für Apps? Was machen die?
Also es gibt verschiedene Apps. Es gibt welche umsonst, es gibt welche für unter einem Euro. Die meisten Apps haben gemeinsam, dass man über die App selbst Notrufe auch absetzen kann, während man die App sozusagen nutzt. Dass im Hintergrund telefoniert oder auch einen Standort versendet. Ansonsten, die haben natürlich ein unterschiedliches Menü. Da hat jeder seine Präferenzen, aber meistens sind so ganz einfache Fragen mit atmet das Gegenüber ja, nein. Dann kann ich mich ganz schnell durchklicken und werde dann ganz schnell zu den richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen sozusagen geleitet. Man muss halt aufpassen, dass man die nicht als Ersatz für einen Erste-Hilfe-Kurs nutzt, sondern der Erste-Hilfe-Kurs ist das, wo man die Skills lernt. Und wenn man dann halt noch irgendwie eine Rückfallebene haben möchte, nochmal einen kleinen Spickzettel sozusagen, dann sind halt die Apps ganz, ganz gut. Was es gibt, ist vom Deutschen Roten Kreuz eine App, die kostet 1 Euro ungefähr. Die heißt Erste Hilfe. Da wird man gut durchgeleitet. Und dann gibt es noch eine zweite App, die heißt Notfallhilfe von der Pars Consulting Group, die auch sehr gutes Feedback hatte oder sehr gelobt wurde. Und die zweite App, die kann beispielsweise auch bei der Reanimation dir dann diesen Rhythmus als Takt vorgeben. Gerade bei einer Reanimation ist es wichtig, dass man halt in einer gewissen Frequenz drückt, nicht zu schnell, nicht zu langsam, ausreichend tief, schön entlastet, das sind verschiedene Punkte wichtig. Und da hat man halt diesen Takt schon mal vorgegeben, was sicherlich sehr hilfreich ist. Was wir im Rettungsdienst übrigens auch machen. Unser EKG kann diesen Takt laut vordüdeln und das macht man dann im Hintergrund manchmal an, um wieder reinzukommen. Also auch wir behelfen uns sozusagen an so einer App.
Ja, cool. Warum ist Reanimation so ein großes Thema?
Wenn du dir die Zahlen anguckst von Ersthelfer-Reanimation oder von der Laienreanimation, wie man das dann nennt, dann sind die in der USA deutlich, deutlich größer. Und wenn du dir dann auch die Zahlen anschaust, wie viele Leute, wo die Reanimation erfolgreich war, und mit erfolgreich meine ich nicht mit er hat wieder einen Kreislauf bekommen und ist ins Krankenhaus gekommen, sondern er läuft auf eigenen Füßen aus dem Krankenhaus wieder raus. Da sind wir in Deutschland im einstelligen Bereich. Je nachdem, welche Statistik, aus welchem Jahr, 4-7% in der USA teilweise über 50%.
Krass.
In Detroit, da sitzt die American Heart Association, das ist eine der ganz großen weltweiten führenden Firmen oder die halt die ganzen Leitlinien rausgeben. Da haben über 60% von den Leuten, die praktisch eine Reanimation erfolgreich danach wieder das Krankenhaus verlassen, wo sie erfolgreich ist, die Reanimation. Das ist halt ein extremer Kontrast, weil einfach in der USA in der Bevölkerung dieses Thema Reanimation viel mehr kommuniziert wird. Da lernen die Kinder halt schon im Kindergarten teilweise. Halt sehr spielerisch, aber dann geht es halt in Fleisch und Blut über, je älter man wird. Und gerade bei der Reanimation kann man nichts falsch machen, außer man macht halt eben nichts. Das ist so das, was man halt irgendwie vermitteln muss. Dass man, indem man reanimiert, und auch wenn ich einfach nur eine Herzdruckmassage mache, extrem viel bewirken kann. Und es muss ja nicht nur im Ultrasport sein, Ultra-Endurance-Rennen, sondern es kann ja auch einfach im Privaten sein, im Arbeitsumfeld, einer Bushaltestelle, wie auch immer.
Ja, ordentlich Luft nach oben, würde ich sagen. Und das lernt man im Erste-Hilfe-Kurs. Du bist ein großer Erste-Hilfe-Kurs-Fan. Ich bin auch ein großer Erste-Hilfe-Kurs-Fan. Ich habe Anfang des Jahres einen gemacht, einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Das war natürlich super, weil wir dann auch auf Dinge eingegangen sind, die du eben machst, wenn du irgendwo im Nirgendwo bist, im alpinen Gelände, so wie du erzählt hast. Da muss man immer noch mal ein bisschen andere Sachen bedenken, wenn zum Beispiel da ein Krankenwagen gar nicht hinkommen kann, weil du gar nicht auf einer normalen Straße bist, musst du ja mit der Person, die da ist, es kann ja auch nicht immer ein Hubschrauber kommen, das geht manchmal auch nicht, manchmal ist selbst dafür das Gelände zu krass.
Oder es ist einfach nur nachts, die meisten Helikopter fliegen nachts nicht. Ja.
Ja, genau, oder es ist nachts, ja. Auf jeden Fall haben wir da auch wirklich viel, was wir nicht alles gemacht haben, wir haben natürlich die typischen Sachen gemacht, von denen du schon erzählt hast, Reanimation, was mache ich, dieses Blutstillen, Druckkompresse, wie mache ich das am besten? Wir konnten an Beispielverletzungen das in Teams üben und hatten dann am Ende so 20 komplett verbundene Leute
dastehen.
Ja, das war total cool. Aber man konnte wirklich praktisch das machen. Ich weiß jetzt, wie man aus einem Pullover eine Trage baut. Also zwei Stöcke braucht man auch noch, aber genau, also so Tricks, die fand ich richtig, richtig gut. Ich möchte auch kurz sagen, das war hier in Hamburg vom Roten Kreuz und die bieten eben diesen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs an. Und dann gibt es auch noch die Outdoor-Schule Süd und die sind sogar noch, das habe ich noch nicht gemacht, die sind noch krasser, die kommen halt als Team zu dir und deiner Gruppe. Du kannst auch bei denen das direkt machen. Also kommen auch zu dir und da wird richtig simuliert. Also da wird in Rollenspielen geübt, was du machst. Also das, was du mit Anna hattest, trainieren die mit dir. Und das finde ich krass, weil dein Kumpel da, der war ja total überfordert, ne? Also und ja auch verständlicherweise. Und wenn man kein Blut sehen kann, ist es, glaube ich, auch immer noch mal härter. Da weiß ich jetzt auch nicht, was man da dann direkt machen könnte. Aber wenn ich dorthin gekommen bin, wäre ich auch, muss dazu sagen, Anna sah schlimm aus. Und ich wäre wahrscheinlich auch erstmal sehr überfordert gewesen. Und genau.
Wir haben das Wildschwein aber nicht im Vergleich gesehen. Also
ja.
Vielleicht.
Ich hoffe, dem Wildschwein geht's gut.
Ja, bestimmt, bestimmt. Das lebt ein gutes Leben.
Das ist jetzt übrigens Annas, wie nennt man das, Totemtier oder so. Also während ich danach jedes Mal, wenn ich das Wort Wildschwein gehört habe, den Begriff, dachte, oh Gott, oh Mann, Wildschwein, ich habe da richtig negative Gefühle bekommen und Anna nutzt das für sich und macht Wildschwein-Witze auf Instagram.
Perfekt.
Also, genau.
Also wenn der Humor da ist, dann ist alles schon mal gewonnen.
Das ist sowieso krass. Da könnt ihr euch, ihr könnt mir auch Fragen natürlich schicken an Anna. Ich werde Anna das auch alles fragen und wir werden ja auch den Unfall von Annas Sicht aus beleuchten. Und vor allem werde ich sie fragen, wie sie das macht, wie sie so positiv mit diesem schrecklichen Unfall umgehen kann. Ja, also ich meine, ich kenne Anna ja ein bisschen, du auch. Wir wissen, dass sie eine Powerfrau ist, aber das, was die jetzt gerade schon wieder kann, das ist echt richtig, richtig beeindruckend.
Vor allem sie hat auf ihrem Instagram auch schön den Werdegang, den Genesungswerdegang mit bettlägerig die ersten Wochen, wo es gar nicht laufen konnte, sich nicht bewegen konnte, hin zum ersten Mal stehen, zum ersten Mal laufen, zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzen, im zu Hause auf dem Heimtrainer zum ersten Mal richtig Fahrrad fahren, wo man mitverfolgen konnte, was ja eine enorme Leistung ist, aber auch schön ist.
Und immer noch kann, ne?
Ja.
So, also, ja, finde ich auch. Finde ich auch toll, dass sie das
macht. Sie soll halt nicht zu schnell werden, ja, dass man immer noch an sie rankommt, aber... Also ja. Ganz so viel üben soll sie und trainieren bitte auch nicht. An diesen Punkten.
Ja, aber ich meine, du, entweder dein Fahrrad gewinnt jetzt die Rennen, oder?
Das stimmt, ja.
Oder du fängst mal an. Ja. Ja. Gut, du hast auch noch einen Tipp für einen Erste-Hilfe-Kurs.
Genau, so ein eigener Werbung sozusagen, aber weil ich auch davon überzeugt bin, und zwar haben wir in Deutschland verschiedene Hilfsorganisationen. Das Rote Kreuz haben wir schon angesprochen, es gibt aber auch noch andere, wie die Malteser, Johanniter. Die bieten natürlich auch alle Erste-Hilfe-Kurse an. Ich persönlich bin seit vielen Jahren halt neben dem Studium im Rettungsdienst beim ASB, also beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig. Und die haben das coole Konzept, dass wenn man da Mitglied ist, man einmal im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann. Also man kriegt praktisch einen Gutschein und kann den einmal im Jahr machen. Und es ist vom Erste-Hilfe-Kurs für Erwachsene zu diesem ganz klassischen, den man auf den Führerschein beispielsweise vielleicht mal gemacht hat, hin zu Erste Hilfe am Kind, Kindernotfälle, Erste Hilfe für Tiere, für Hunde. Also man kann ihn ganz vielseitig jedes Jahr von Neuem nutzen, diesen Erste-Hilfe-Kurs. Und dann gibt es noch andere, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, es gibt einen Rückholdienst, der ist mit inklusive, dass wenn man mal im Ausland irgendwie erkrankt, verunfallt, dass man da praktisch zurückgeholt wird nach Deutschland. Der ist mit dabei, man kann es von den Steuern absetzen und die geringste Teilnahmegebühr sozusagen bei diesem gemeinnützigen, bei der gemeinnützigen Hilfsorganisation ist 1 Euro im Monat. Also für 12 Euro im Jahr kann ich praktisch einen Erste-Hilfe-Kurs jährlich machen und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil. Und klar, wenn man mehr hat, dann unterstützt man eine gute Sache, die ganz viel neben dem Rettungsdienst, die ganz viele soziale Projekte haben in Deutschland. Sicherlich auch die anderen Hilfsorganisationen. Aber ja, so ein Erste-Hilfe-Kurs über diese Mitgliedschaft, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Ja, richtig gut. Und wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten. Ich bin ja auch im ASB-Mitglied.
Nur deswegen sprechen wir überhaupt.
Ja, nee, das haben wir eben rausgefunden. Ich glaube, ich zahle 3 Euro im Monat. Tatsächlich auch noch so aus Studentinnenzeiten.
Ja.
Und mich hat damals dieser Rückholservice überzeugt. Also sowieso die Unterstützung von dieser Organisation, die standen hier irgendwann mal, wie das so ist, auf der Straße. Ist aber schon richtig lange her. Also ich bin da schon sehr lange Mitglied und war immer viel in der Weltgeschichte unterwegs. Und dann habe ich gesehen, dass die diesen Rückholservice anbieten. Und dachte, ja, da sichere ich mich gerne nochmal zusätzlich ab, weil das ja nicht unbedingt, also ich habe noch eine Auslandskrankenversicherung und ich habe natürlich meine normale Krankenversicherung, die auch in europaweit zumindest was anbietet, aber das hatte das damals irgendwie ganz gut ergänzt.
Ja.
So.
Und jetzt kannst du sogar noch einen Erste-Hilfe-Kurs.
Ja, das hattest du, glaube ich, nicht.
Gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja.
Nee. Da werde ich mal gucken.
Ja. Also weil, in Mannheim, in Karlsruhe, dann.
Ja, dann sage ich Bescheid.
Dann sagst du Bescheid.
Ja.
Dann mache ich's.
Weil nämlich, ich habe jetzt ja dieses Jahr einen gemacht, aber man vergisst die Sachen halt auch so schnell, wenn man sie nicht übt, ne? Deswegen möchte ich jetzt auch nicht so lange warten, bis ich den wieder mache. Also ich muss jetzt nicht jedes Jahr einen machen, wobei Erste Hilfe am Kind würde mich natürlich auch interessieren hier. Aber genau, ich will nicht nur alle 10 Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Was empfiehlst du denn? Was ist denn, wie oft macht man das?
Also ich brauche gar keine machen.
Nee.
Bei mir ist es mittlerweile Fleisch und Blut. Es gibt keine klare Empfehlung. Ich würde es einfach so oft machen, wie ich mich sicher fühle. Und wenn ich einfach das Gefühl habe, es ist schon zu lange her oder ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, dann würde ich den einfach wieder machen. Der geht wenige Stunden an einem Vormittag, an einem Nachmittag. Und da sollte man eigentlich immer ein freies Wochenende finden. Und wenn man den mit Freunden zusammen macht oder über den Betrieb, über die Arbeitsstelle und der Chef bezahlt, das ist ja komplett egal, aber ich würde regelmäßig einen machen. dass man einfach drin bleibt. Es ändert sich auch ab und an was. Ich habe vorhin diese American Heart Association angesprochen. Es gibt auch noch die ERC, die Europäische Reanimationsrichtlinien sozusagen. Da ändern sich alle 4-5 Jahre auch Kleinigkeiten, weil sie evidenzbasiert, also auf Studien beruhen, praktisch was Neues herausgefunden haben. Von daher, den regelmäßig machen, ist sicherlich nicht verkehrt. Gerade wenn man viel draußen unterwegs ist und vor allem, wenn man dann Wildschweinkontakt hat.
Dann vor allem, falls ihr noch Empfehlungen habt bei euch, wie besonders tolle AusbilderInnen oder Erste-Hilfe-KursgeberInnen kennt und das besonders nett ist, dann gerne auch entweder unter dem Post zu diesem Podcast kommentieren oder auch mir schicken, dann fasse ich das nochmal alles zusammen.
Und oder wenn ihr jemanden kennt, der in der Nähe wohnt, der auch fahrradaffin ist, gemeinsam an einen Kurs anmelden.
Ja.
Vielleicht finden sich auch ein paar Leute zusammen, ja, die da Bock drauf haben.
Das kann ich sehr empfehlen, weil wir waren da mit 8 TrainerInnen vom FC St. Pauli und das war natürlich super. Haben wir einen schönen Tag zusammen gehabt, den wir es draußen im Park gemacht, weil ja Outdoor und weil Corona wahrscheinlich, aber war ein total netter Tag mit einem tollen, Erste-Hilfe, wie nennt man das? Erste-Hilfe-Lehrer.
Lehrerin, ja.
Der hat das super gemacht.
Instructor.
Ja, Instructor. Wenn man
im Englischen immer ist.
Genau. Der hat das super gemacht und hat uns eben auch viel praktisch selber machen lassen. Und das war, in der Theorie weiß man vielleicht vieles sogar schon, aber das dann nochmal wirklich selber zu machen, hat wirklich einen Unterschied gemacht. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich das alles zusammenfassen werde und notieren würde. Trotzdem weiß ich ja, wie es ist. Ne? Wann nimmt man sich die Zeit, das jetzt zu machen, da reinzuhören? Was ist denn dein Appell für jemanden, für eine Person, die sich jetzt länger nicht mit dem Thema beschäftigt hat, aber denkt, okay, ich will jetzt was machen, ich möchte gerne auch da mich selber in die Richtung absichern oder auch für andere da sein können. Was wären so die nächsten 3 Schritte, die du der Person empfehlen würdest?
Also erstmal deinen Podcast abonnieren.
Um die wertvollen Tipps.
Mir wird hier eine Waffe vorgehalten, ich musste das jetzt sagen. Nein, beim Podcast auf der Webseite nachgucken, die Links. Ich hatte 1-2 gute Links gefunden, die auch schon mal so ein bisschen erklären, was mache ich wenn. In verschiedenen, von der einfachen Schürfwunde bis hin zur stabilen Seitenlage, wo man sich einfach schon mal reinlesen kann, wenn es jetzt schon dunkel und kalt ist, abends am PC. Ansonsten sich einfach mal Gedanken machen, wo ist mein Erste-Hilfe-Set zu Hause? Braucht man auch zu Hause? Wo ist meins für unterwegs? Habe ich überhaupt eins? Gegebenenfalls selbst eins zusammenstellen oder halt mal eins kaufen und dann mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dessen Angriff nehmen. Es muss ja nicht morgen sein oder übermorgen, aber man kann sich auch anmelden in ein paar Wochen in der Zukunft oder Mitglied werden. Dann kriegt man diesen Gutschein, den kann man dann ganz flexibel einlösen, wann auch immer man Zeit hat. Aber die Shownotes, ein Erste-Hilfe-Set mal zusammenstellen oder kaufen. Einen Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall machen, im Zweifel auch mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam. Und man muss sich ja immer das Allerwichtigste einfach präsent machen, dass Erste-Hilfe darum geht, für jemanden da zu sein und man nichts falsch machen kann. Sondern das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man nichts macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element.
Ja, super. Vielen Dank für die ganzen Tipps. So, bevor ich dich jetzt entlasse, du hast mir ja auch was mitgebracht, ne? Ich knister hier mal rum.
Eine Plastiktüte.
Also, da ist Schokolade drin.
Ja, vegane Schokolade.
Vegane Schokolade.
Organisiert.
Oh, toll. Und dann hier ganz viele Verbandspäckchen nennst du die. Ich habe die immer Mullbinden genannt.
Ist genau, das, was du in der einen Hand hältst, ist die Mullbinde. Das ist komplett in Plastik. Das ist einfach nur eine Binde.
Ja.
Im Endeffekt.
Okay.
Und was du in der anderen Hand hältst, das hat praktisch auf einer Seite Papier. Immer wenn was in Papier eingepackt ist, dann ist es meistens oder ist es eigentlich steril. Das erkennst du an der Verpackung auch. Also in Papier ist per se steril. Und das, was du da hast, das ist dann eigentlich das Verbandspäckchen. Da ist praktisch nur noch so eine Wundauflage eingearbeitet. Also eine Wundkompresse. Also du kennst ja diese einzelnen Kompressen, Die kannst du drauflegen, könntest du es dann mit der einfachen Mullbinde verbinden. Oder du sparst dir halt den Schritt, indem du einfach ein Verbandspäckchen nimmst. Da hast du auch die Binde, aber du hast halt auch die Kompresse schon mit dabei. Und die ist halt steril. Die kannst du dann direkt auf die Verletzung drauflegen. Genau.
Was gelernt.
Und natürlich auch Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke habe ich dir auch reingeschmissen.
Rettungsdecke.
Das muss das sein.
Ja, die ist toll. Kann man auch nie genug haben. Ich habe ja auch schon welche benutzt.
Jetzt kriegen es die Kinder künftig.
Ja, genau. Ein Dreieckstuch.
Genau.
Dreiecktuch, okay.
Das ist immer ein Dreieckstuch. Ich habe früher auch immer Dreieckstuch gesagt. Und als ich dann meinen Erste-Hilfe-Ausbilderschein gemacht habe, wurde einem praktisch sozusagen imaginär mit dem Lineal eben auf die Finger gehauen, wenn man Dreieckstuch gesagt hat. Das Dreiecktuch hat drei Ecken im Endeffekt. Und damit kannst du vom Kopfverband über der Schiene so eine Armschlinge machen, wenn man irgendwie mal einen Arm verstaucht hat. Alles Mögliche, ja. Gelenke, Knie, wie auch immer, hat man einfach noch mehr Optionen, was zu verbinden oder zu schienen damit. Genau.
Ja, ich dachte immer, das wäre nur so, um den Arm reinzuhängen, aber habe auch bei meinem Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass man dann noch ganz viel anderes mitmachen kann, weil das ja auch so fest ist. Ja. Du kannst da auch so Druckverbände mitmachen, ja. Ne? Genau. Ja, sehr cool. Das andere sind Schokolade. Hier, ich habe noch was. Und zwar, das ist eine Kompresse.
Genau, das sind ganz große Kompressen. Und das sind gefaltet, ja, cool. Und die kannst du praktisch auch im Zweifel auffalten. Dann hast du praktisch die doppelte Größe. Wenn du mal irgendeine große Schürfwunde an der Wade hast, kannst du diese Kompresse, dann geht natürlich mit einer einfachen Mullbinde das nicht mehr, kannst aber erstmal das steril schön abpacken. Und deswegen so große Kompressen einfach. Sie erkennst auch wieder diesen steril, weil sie halt in Papier eingepackt sind.
Ah, okay. Das ist immer so der Hint.
Ja, aber es war ganz noch eine Kleinigkeit.
Ach, voll gut. Ja, ihr habt viel gelernt heute. Also, wir sprechen ja auch schon etwas länger. Es gab ja auch noch ein Vorgespräch vor dem heutigen Vorgespräch, weil uns das Thema tatsächlich, also mir sind alle Themen wichtig, aber ich kenne mich da einfach auch nicht so aus wie du, verständlicherweise. Und genau. Ja, cool. Ja, dann ist hier noch mehr Schokolade. Und dann... Ah, die gibt es auch noch in klein, die Verbandspäckchen.
Genau.
In klein und groß.
Je nachdem, wie groß die Verletzung ist.
Ja.
Natürlich immer ein größeres Verbandspäckchen, wie die eigentliche Verletzung ist. Und im Zweifel nimmt man ein größeres, logischerweise.
Toll.
Einfach ein grobes Sammelsurium für die nächste Erste Hilfe. Ja, da werde ich mir
mal. Genau, das werde ich mal jetzt machen. Die werden wir hier. Du kannst das ja gleich noch besprechen, wie du dir die vorstellst. Dann können wir das hier gleich umsetzen. Ja, du kannst gleich mal in die Nähwerkstatt gucken.
Gerne.
Das machen wir gleich. So, und ich habe auch was, das habe ich jetzt nicht von dir bekommen, aber ich sehe es bei dir liegen. Das finde ich ist auch eine. Leg das mal kurz weg.
Ich weiß noch nicht, was du meinst.
Genau, das meine ich. Das, was du gerade in der Hand hast.
Genau.
Wie nennt man das?
Das ist jetzt die Marke schon, Samsplint nennt man das. Das ist so eine, schwierig zu beschreiben, das ist eine aufgerollte Schiene im Endeffekt. Das ist Schaumstoff und innen drin ist einfach so eine sehr dünne Metallplatte, die man mit den Fingern gut formen kann. Und man kann diese Schiene mit einer Schere einfach in mehrere Stücke schneiden. Und du siehst auch auf der Abbildung, da müssten ein paar Bilder drauf sein, wie man das dann schienen kann. Also es ist gerade, wenn man Richtung Outdoor ist, Gravel, irgendwie weit weg vom nächsten asphaltierten Straße, vom nächsten Krankenhaus, dann kann man halt den ungeknackten, den verstauchten Fuß, ja, die verstauchte Hand, solche Geschichten sehr gut damit schienen. Lasse ich dir auch sehr gerne da. Also,
Nee, musst du nicht. Die sind sehr teuer.
Ich hab da mehrere von.
Okay, weil ich habe die erkannt. Die hatte unser Erste-Hilfe-Instructor beim Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs auch und hat uns auch gezeigt, wie man damit Brüche schienen kann.
Genau.
Und
man macht dann eine Schiene und dann kannst du mit so einer Mullbinde, die halt komplett in Plastik eingepackt ist, einfach die dann noch die Schiene praktisch an den Arm oder an die Extremität anschmiegen.
Genau, du schmiegst die so an den Arm an, die liegt dann direkt an.
Genau.
Voll gut. Und du kannst sie, du hast es eben gesagt, eben auch, du kannst auch nur ein Stück davon mitnehmen, weil die wiegt so gut wie nichts, aber vom Packmaß her ist sie natürlich ein bisschen größer. Also das ist wahrscheinlich die Größe eines Erste-Hilfe- Kids, das man so dabei hat. Das muss man sich natürlich überlegen, ob man das unterkriegt oder ob man einfach ein Stück davon mitnimmt für einen Knöchel, für das bringt ja auch schon mal was. Ich weiß nicht, was sie wiegt. Extrem leicht, steht auch drauf, leicht, wasserfest, wiederverwendbar.
Ich habe gerade schon gedacht, was man sonst noch mit basteln kann. Mir ist gekommen, wenn man mal einen Gaskocher mit hat draußen, kann man mit dem bestimmt auch einen guten Windschutz.
Darf man das noch nicht ankokeln, weil das so Plastik ist, ne?
Mit Abstand vielleicht.
Ja.
Aber man kann bestimmt einige Sachen.
Ja.
Medizin bedeutet immer improvisieren so ein bisschen. Also man kann sicherlich damit auch viel anfangen, neben den Schienungen ergänzt.
Richtig cool. Mir ist das so ein bisschen unangenehm, weil ich habe heute ganz viel geschenkt bekommen.
Ich auch. Eigentlich
wüsste ich dir ja, ja, eine Sache konnte ich dir schenken. Aber genau, vielen Dank. Ich werde das alles auch abfotografieren. Und dann
mich verlinken.
Dich sowieso, du bist natürlich sowieso überall verlinkt. Und du hast ja auch gesagt, dass dir die HörerInnen auch gerne persönlich Fragen stellen können. Oder halt die Fragen unter dem Post, dann können alle mitlesen. Das finde ich immer ganz gut. Und da schaust du dann auch nochmal rein.
Was natürlich nicht ein Erste-Hilfe-Kurs ersetzen soll, sondern wenn halt Fragen noch darüber hinausgehen oder man sich nicht traut, dann einfach schreiben. Es gibt keine doofen Fragen und im Zweifel muss ich selbst nachlesen, mir selbst Gedanken machen. Da habe ich auch noch was mitgelernt. Also sehr gerne, ja.
Richtig gut. Ja, Mensch, Rafa, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, schön, dich zu sehen. Wirklich schön, dich zu sehen. Du bist mein erster Gast in Person seit langem nach Timo, aber den sehe ich ja jeden Tag. Mein Mann, der war neulich ja da im Podcast. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Ja, und das ist jetzt eigentlich der Moment, wo das Outro beginnt und ihr langsam überlegen könnt, welche Episode ihr als nächstes hört. Ihr habt euch vielleicht Notizen gemacht, geht jetzt vielleicht auf den Blog und schaut euch die Liste durch. Aber heute ist der Podcast noch nicht zu Ende, denn es ist was passiert, was gar nicht so selten passiert, nämlich, dass ich im Anschluss an das Interview noch mit meinen GästInnen weiterspreche und denen fällt dann manchmal noch was ein, was sie nicht gesagt haben, was aber auch nicht schlimm ist. Mir fällt was ein, was ich nicht gefragt habe, was auch überhaupt nicht schlimm ist, so ist es nun mal. Und ja, das Mikro ist dann natürlich schon aus und in diesem Fall habe ich aber entschieden, Raphael zu fragen, ob ich das Mikro nochmal anmachen darf, denn ich habe ihn gefragt, wie es ihm eigentlich ergangen ist mit der Situation. Er ist ja sehr professionell und jetzt auch im Interview sehr professionell geblieben, weil es ihm auch eben ein großes Anliegen ist, euch und uns aufzuklären, Informationen zu geben, sodass solche Situationen Zukunft noch viel besser gehandelt werden können. Was aber oft vergessen wird, ist, dass es den Menschen, die ja dann als ErsthelferInnen vor Ort sind, ihr kennt das ja auch aus anderen Situationen, dass das für die eben auch schwierig ist. Und ja, und da gibt er uns nochmal einen Einblick, wie das eigentlich für ihn war. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu teilen, auch für unsere FreundInnen drumherum. Also es kann ja sein, dass wir FreundInnen haben, die sowas schon erlebt haben, die als ErsthelferInnen irgendwo vor Ort waren oder ihr wart es sogar selbst. Ja, ich finde es einfach wichtig, natürlich in Absprache mit Rafa, das auch zu teilen. Ja, um einfach auch diesen Aspekt des Helfens sichtbar zu machen. So, wir haben jetzt gerade nochmal das Mikro angemacht, beziehungsweise ich. Ich habe Rafa gerade nochmal gefragt, wie es ihm eigentlich ging. Na, er hat jetzt natürlich als Profi auch noch in der Ausbildung tätig. Ich meine, du studierst auf Lehramt, du hast auch ein, also ein Herz. Eigentlich. Du hast ein normales Leben. Dein Herz schlägt auch für Bildung, Weiterbildung und eben Aufklärung. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt richtig nennen kann. Und trotzdem warst du da bei Anna bei einer Unfallsituation, wo du nicht wusstest, ob Anna das überleben wird. Und ja, dann würde ich dich gerne einfach nochmal fragen, wie es dir denn ging oder geht damit?
Anna hat mir später, das hatte ich ja vorhin auch, glaube ich, kurz gesagt, hat mir im Telefonat ein, zwei Wochen später gesagt, dass ihr das gut tat, dass sie das Gefühl hatte, da ist jemand Kompetentes und da hat jemand irgendwie ein bisschen Peilung oder Ahnung. Aber ich habe mich halt in der Situation gar nicht so gefühlt. Ich fand mich da eher nackt im übertragenen Sinne. Von wegen, es war die fehlende Distanz zum Gegenüber, die im Rettungsdienst ganz gut ist, dass man denjenigen nicht kennt. Und es dann ein bisschen leichter ist abzuarbeiten. Kommt dann natürlich immer auf das eigene einzelne Schicksal drauf an und was passiert ist und wer involviert ist, etc. Aber auch, obwohl ich halt Anna nicht kannte, war es halt einfach schwer, weil sie halt eine von den Mitfahrerinnen ist und war. Und man halt einmal in die Situation reingestolpert ist, ich fahre nicht mit dem Rettungswagen irgendwo hin und kann mich darauf einstellen, was gleich passiert, nämlich ein Verkehrsunfall, sondern man kommt von jetzt auf nichts dahin und man hat keine Dienstkleidung an, fühlt sich dadurch natürlich, war da mit Klickschuhen und in kurzer Hose daneben gestanden, in Radlerhose, und hatte kaum Equipment mit. Ich hatte jetzt nicht die Gerätschaften und Materialien, die ich halt sonst mit hatte. Und dahingehend fand ich mich halt überhaupt nicht kompetent oder hilfreich, sondern habe schlussendlich natürlich auch was Gutes gemacht, indem ich halt einfach gute Erste Hilfe gemacht habe, gemeinsam mit dem sehr lieben und hilfreichen jungen Spanier. Das muss man immer dazu sagen, dass ich da nicht alleine war, sondern der hat mir allein übers Telefon schon oder durchs Telefonieren schon viel geholfen. Aber ja, das war so währenddessen so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann, nachdem Anna dann abtransportiert worden war vom Rettungswagen, die haben ja erst einen falschen Rettungswagen geschickt und dann die nicht so gut ausgestattet waren und es war nur freiwillige Feuerwehrleute und erst die haben dann einen richtigen Rettungswagen verständigt, was dazu geführt hat, dass wir halt sehr, sehr lange das richtige Fahrzeug oder die richtige Besatzung da waren. Und der kam dann zeitgleich an mit dem Renndirektor, der ungefähr eine Stunde gebraucht hat. Also waren wir ungefähr eine Stunde dann auch mit Anna dort und dann war sie weg und dann hieß es erstmal Sachen sortieren, was gehört mir, was gehört Anna, weil wir halt alles Mögliche zum Wärmeschutz da liegen hatten auf der Straße. Dann wurden da zwei Häufchen gemacht und mein Zeug wieder irgendwie notdürftig eingepackt und dann war die Frage so, fahren wir weiter? Und dann haben der junge Spanier uns dafür entschieden, weiter zu radeln. Bewusst auch gesagt, jetzt fahren wir normal weiter und jetzt bremsen wir nicht übervorsichtig, obwohl da jetzt gerade ein Unfall war, sondern wir wollen jetzt nicht irgendwie gelähmt sein sozusagen von dem Ereignis, sondern wir wollen weitermachen, dass es weitergeht und wir weiter künftig gerne Fahrrad fahren im Endeffekt. Das Doofe an der Geschichte war halt, dass man lange nicht wusste, wie es Anna geht. Das war dann erst am nächsten Vormittag. Ich bin dann noch weitergefahren. Spahn und ich haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren in frühen Morgenstunden. Und dann hatte ich irgendwann Sekundenschlaf. So um 11 Uhr habe mich dann selbst ins Straßengraben mal gelegt, um so ein Powernap zu machen, so wie du damals beim Transcontinental. Und dann kam der Renndirektor mit dem Media-Auto. Und da habe ich zum ersten Mal halt gehört, dass Anna das überlebt hat oder dass sie noch am Leben ist, was halt bis dahin sehr ungewiss war. Und dann halt selbst noch die Sachen, die einzige Kleidung, die man hat, dann halt auch dreckig geworden ist, wo man dann halt sauber gemacht hat, weil man keine Wechselsachen mit hat, um Gewicht zu sparen, dummerweise. Genau.
Die waren halt nicht nur dreckig, die waren voll mit Blut, ne?
Ja, genau. Ja, wo man dann halt weitergeradelt ist, bis man so ein Straßencafé oder wo die einheimischen Spanier immer morgens frühstücken gehen, wo man da aufs Klo gehen konnte und dann da mit der Seife vor Ort mal das rauswaschen konnte und ein bisschen trocknen konnte. Du kannst ja auch nicht mitten in der Nacht irgendwie das nass machen, deine Kleidung, wenn du nichts anderes mit hast. Das muss ja immer noch einen selber wärmen. Aber ja, also diese Zeit, bis man wusste, wie es ihr geht, und es halt keinen Infofluss gab, weil man es einfach nicht wusste, die war halt schwierig im Verlauf, ja.
Bist du das Rennen dann eigentlich zu Ende gefahren?
Ich bin noch ein paar Tage weitergefahren. War überraschend flott sogar. So wie beim Transcontinental und hatte dann ironischerweise Burger gegessen vom dritten Checkpoint und habe danach die Kotzerei und den Dünnpfiff meines Lebens gehabt.
Oh nein!
Bis im Verlauf dann, dass nur noch reines Wasser rauskam irgendwann und ich keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Und dann bin ich ein paar Tage weitergefahren, habe dann am 9. Tag nach 1700 Kilometern oder so gescratcht. Mit dem Unfall im Hintergrund und halt meinem Magen-Darm, was zu dem Zeitpunkt schon wieder ein bisschen besser geworden ist. Und ich bis dahin auch wieder ein neues Imodium akut hatte. Aber ich hatte einen frühen Rückflug und wollte nochmal nach Bilbao. Habe mich da mit einem Freund von Anna getroffen, mit dem noch ein bisschen gesprochen, habe Annas Tochter auch im Zuge dessen kennengelernt, die mir dann irgendwann das Handy einfach in die Hand gedrückt hat und ich dann Anna am anderen Ende hatte. Ja, wo ich mich in dem Moment sehr gerne davor gedrückt hätte, weil es dann doch emotional ist, so ein Gespräch zu haben. genau, aber ja, es hatte im Endeffekt doch sein Gutes, das Rennen. Und es wird sicherlich nicht das letzte Rennen sein, das ich fahren werde und hoffentlich auch irgendwann mal finishen werde. Ja.
Was hast du geplant für nächstes Jahr? Ist da schon irgendwas fest?
Also eine Sache haben wir ja angesprochen. Ein privates Projekt, das ich plane, wo es um einen Rekord geht. Und ansonsten bin ich ein großer Fan von der Iberischen Halbinsel, Portugal, Spanien. Insbesondere Spanien ist ein super Land zum Fahrradfahren. Hat eine extreme Vielschichtigkeit an Landschaften und Städten und Kulturen. Das wird sicherlich Anna bestätigen im kommenden Podcast. Also vielleicht wieder das Transiberika mit neuen Checkpoints. Werde ich viel in meine Heimat fahren, weil ich da oben praktisch studiert habe an der Uni. Also das wird ein Projekt wahrscheinlich das Transiberika. Und ansonsten würde ich gerne mal aus Europa raus mal exotischere
Wohin?
Gegenden.
Wohin möchtest du da?
Also wie gesagt, das Secret Mountain Race ist, da haben wir mal drüber geschrieben vor ein paar Jahren über Instagram, nachdem du den Podcast, die Folge gemacht hattest. Das ist ein großer, entfernter Traum. Ich habe aber einen sehr schwachen Magen.
Da musst du dich mit Bengt unterhalten. Der hat nämlich auch nicht so einen
das
Schweinemagen.
Das Gespräch wird mich nicht beruhigen, vermutlich. Ja, aber das wäre mal so eine Idee. Ansonsten gibt es noch in einer Odyssey, glaube ich, heißt es, in Japan.
Japanese Odyssey.
Ja, in Japan, das fand ich ganz reizvoller.
Das soll großartig sein. Genau. Ja, das sind auch schon Freunde von mir mitgefahren.
Ruanda habe ich jetzt letztens, Race Around Ruanda.
Findet jetzt im Januar statt, wenn es stattfindet.
Genau, da habe ich vorgestern, glaube ich, mal einen Film drüber gesehen. Da gibt es einen kleinen Teaser. Also es gibt bestimmt einige tolle Rennen in tollen Landschaften mit tollen Kulturen, die da Spaß machen, auch wenn man das letzte Rücklicht ist, sozusagen, die man trotzdem mitnehmen kann und genießen kann. Mal schauen.
Danke, dass du es auch noch mit uns geteilt hast. Das ist eine Seite und ja, keine Ahnung. hätte ja auch eher mal darauf kommen können.
Die nicht fragen, professionelle Zeit.
Wie es dir geht damit. Ja,
vielen Jetzt Dank. Jetzt wieder gut.
Super.
Sehr gerne.
Ja, das ging mir jetzt auch nochmal ganz schön nahe, trotzdem total wichtig, wie ich finde. Ich hoffe, ihr habt für euch was mitgenommen heute. Ihr überlegt vielleicht sogar einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen oder habt schon längst einen gemacht. Ihr überdenkt vielleicht nochmal euer Erste-Hilfe-Kit. Es gibt so ein paar Dinge, die wirklich Leben retten können, die einfach sind, die man in Erste-Hilfe-Kursen lernt. Es gibt Sachen im Erste-Hilfe-Kit, wie zum Beispiel die Rettungsdecke, die man eigentlich immer dabei haben kann, die nie Platz wegnimmt, die 2 Euro kostet oder so, 10er-Pack noch günstiger. Habe ich alles schon bestellt, habe ich schon verschenkt. Also ja, verschenkt doch einfach welche, wenn euch jemand lieb ist, dann verschenkt eine Rettungsdecke an diese Person. Und auch alles andere, was auf Rafas Liste steht, ist sinnvoll. Genau, die habe ich ja schon im Intro gesagt, die habe ich im Beitrag auf diewundersamefahrradwelt.de. Da gibt es ja immer zu jeder Episode gibt es da einen Beitrag und da sind dann auch die Shownotes nochmal ausführlich. Also bleibt gesund, bleibt unfallfrei und passt auf euch auf.